Riders Ready. Der Oldschool BMX Podcast.
Da sind wir wieder. Diesmal den weiten Weg direkt aus Berlin. Der Henry Pawlak ist zu uns gekommen. Erstmal hallo.
Ja, Tachchen.
Wie warst du?
Letzten Monat noch beim Veteranencup, heute bei euch hier im Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns.
Freut mich sehr auf eine schöne Zeit und ein paar gute Geschichten, wie wir so sagen, in Berlin.
Genau. Und was auch wir hier erwähnen müssen, was nicht oft passiert, du bist mit der Bahn hierher gekommen. Und was ist die Bahn diesmal?
Zu früh.
Zu früh?
Noch nicht mal pünktlich, sondern zu früh. Also erstmal bin ich angekommen, das ist ja schon mal ein großes Plus, und 20 Minuten zu früh.
Ja.
Und die Klimaanlage lief?
Ja, war in Ordnung gewesen. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Da sind ja auch keine 40 Grad.
Genau. Perfekt. Und der andere Herr, den ihr hier gerade hört, ist der Stefan Bohren, den ihr Co-Host. Ja auch schon kennt als Co-Host. Ja, der auch den Podcast mit dem Gerrit gemacht hat in Englisch. Unser Englisch-Experte.
Deswegen, weil Henry aus Berlin kommt, hat er mich dazugezogen.
Genau, okay. Und
ich werde nicht Hochdeutsch sprechen.
gut, ich meine, dann fangen wir mal an. Die erste Frage, die immer gestellt wird, ist, wie bist du zum BMX gekommen?
Ja, also zum BMX bin ich gekommen weit vor dem IT-Film. Und zwar lief 1981 im ZDF der Film Pepe will gewinnen. Und das waren irgendwie 22 Minuten Film vom Jungen aus Kalifornien, der BMX gefahren ist. Ja, und da habe ich die Liebe zu dem Sport entdeckt, was ja natürlich schon wieder so ein Wunder ist, dass du zu der Zeit auch einschaltest, der ZDF, und das anguckst. Ich meine, da gab es ja keine Mediathek oder so, was du gesehen hast, hast du gesehen.
Naja gut, aber das Ding war gewesen, wahrscheinlich, war das dann irgendwann mittags?
Ich habe keinen
Zum Durchhaben. Wahrscheinlich zum, in den Ferien oder so, weil früher gab es ja normalerweise mittags nichts für Kinder. Das war immer in den Ferienzeiten, da gab es so ein Feriendings. Und da haben ja die Leute alle geguckt.
Ne? Ja,
es gab ja sonst kein anderes Programm.
Das kann natürlich durchaus möglich sein, ja. Aber wie gesagt, zur richtigen Zeit eingeschaltet. Hab das gesehen, diesen Film, die 22 Minuten da, wo der Junge da, sein Vater schweißt ihn irgendein Fahrrad zusammen, weil die kein Geld haben, und so eine Oldschool-Strecke da abgezäunt mit Fähnchen und so und ein paar Hügel. Ja, und fand ich so sensationell, dass ich meinen Vater dann genervt habe und gesagt hat, ey, ich muss so ein Fahrrad haben. Und er mir dann das erste Rad, und ich bin in Tempelhof groß geworden, und in Kreuzberg mir dann mein erstes Rad gekauft hat, so ein Raleigh Ramper.
Ja, so, wann war das gewesen
nochmal? Das war, muss 81 irgendwie, ja, 81 muss es gewesen sein. Mit so in Blau, mit so Pseudo-Tuffs dran gewesen, mit allem, also 25 Kilo höllenschwerde Teil.
46 Kettenblatt.
Ja, also ich, keine Ahnung. Also das war. Ja, aber erstmal ein Fahrrad gehabt.
Und da warst du wie alt?
Da war ich nach 68 geboren, kannst ja ausrechnen.
Okay. Und damit hast du losgelegt?
Ja, dann bin ich da ein bisschen so rumgefahren, bei mir in Tempelhof, soweit es da möglich war. Das waren natürlich die Teile, dann ist der Vorbau, der Lenker ist nach vorne gegangen durch den Vorbau und alles sowas. Da bist du ein bisschen rumgecrashed da.
Aber 81 gab es bei euch noch keine BMX-Bahn, ne?
Da gab es die Bahn in der Wechselstraße
eine?
Schon,
ah, okay.
Da die da Elle und Möller gebaut haben. Die kannte ich aber noch nicht, wie gesagt, und bin dann eigentlich bloß so aus Spaß ein bisschen hin und her gefahren mit einem damaligen Freund, den ich hatte, und hat mich immer aufgeregt, da, ja, Mann, die Kiste hier, immer irgendwie alles schief und verbogen und so. Und dann hat er gesagt, Mensch, in der Bernhardstraße, da gibt es einen BMX-Laden, die haben eben BMX-Teile, Instant Funk. Ja, und der da arbeitet, der wohnt, also der, mit dem ich immer gefahren bin, der hat eine Minute von mir weggewohnt, in derselben Straße gegenüber. Und der hat gesagt, bei mir im Haus wohnt einer, der arbeitet da. Also Elle. Ja. Und dann bin ich da mal hingefahren zu Instant Funk und habe irgendwann mal ein Vorbau. Gab ja nichts. Ja, also musstest ja wirklich, ist ja nicht wie heute im Internet, wo du reingehst, du kannst dir bestellen, was du willst. hast du das genommen, was gab. Ja, irgendwie einen blauen Vorbau oder einen goldenen Lenker oder also was da war, warst du froh. Und dann habe ich mir das geholt, einen neuen Lenker, soweit ich weiß, und einen Vorbau. Habe dann so die erste Bekanntschaft mit der Instant-Funk-Crew gemacht, was immer sehr speziell war zu der Zeit, ja, weil die immer alle verarscht haben, die neu reinkamen. Und wenn du noch so ein kleines Kid warst, was keine Ahnung hatte und so. Ja, und das habe ich dann angeschraubt und dann bin ich mir so ein bisschen rumgefahren. So für mich.
Ich finde es halt spannend, was du gerade gesagt hast, so mit Internet. Also für uns war es ja auch der Hi-Hos, ne, hier in Frankfurt.
Ja.
Du bist halt in diesen Laden rein und das war wie heute das Surfen im Internet.
Ja.
Weil du hast halt da so das erste Mal wieder so einfach neuen Stuff gesehen und warst. Also bei mir war das mal emotional voll das Ding. Ne?
Das war also schon, wenn du reingekommen bist, das hat so gerochen nach diesen Reifen. Ja, das war schon mal geil. Und dann war das halt so, es war so, wie du sagst, du bist reingekommen und dann hast du dann später für dein Fahrrad, sag ich mal, du wolltest ein blaues Kettenblatt haben. Und die haben gesagt, nee, wir haben ein rotes nur. Und du, ja, und dann, ja, dann, der hinter dir will es schon haben. Also geh mal beiseite. Also entweder kaufst du es oder kaufst nicht. Ist uns eigentlich vollkommen egal. Ja. Und das war dann schon so, wenn du da hingekommen bist, dann hatten die so ein schönes Schaufenster, was immer top dekoriert war mit BMX Action und eine Aero-Hose hing da und irgendein Rahmen war da, innen drinne waren oben die Rahmen aufgebaut. Da warst du natürlich als Kind, da bist du, und dann hatten sie so eine Auslage, wo die ganzen Sticker waren, da hast du stundenlang über diese Auslage und hast dir die Sticker angeguckt, weil das war dann halt das, da waren ja Aufkleber, waren ja was Besonderes gewesen. Ja, das war da also ein Traum.
Also meine Informanten, die ich namentlich nicht preisgeben darf, weil wir hier keine Namen nennen, die haben mir gesagt, dass du aber nicht zufrieden warst, ja, mit dem Verkäufer, ja, der anscheinend dich verarscht hat oder nicht beachtet hat oder nicht, ja, und du dann mit deinem Vater, ja, nochmal gekommen bist, ja, und ihr hattet, dein Vater hatte, glaube ich, voll das geile Auto, ne?
Ja, ein Lincoln, ja, ein Ami-Wagen, ja.
Und dann da in dem Laden wart und das dann ab da ihr die besten Freunde geworden.
Also, das ist wieder so eine Geschichte von den Informanten, die muss bei mir vollkommen vorbeigegangen sein. Das Ding war das, in dieser, wo der Laden war, deswegen auch mit dem Auto, das war ja so ein Riesenschlitten gewesen und das war so ein Wendekreis. Also du konntest die Straße zwar reinfahren, musstest aber in dieser Straße wenden, ja, was dann für dieses große Auto schon sehr, sehr schwer war. Also ist es dann wahrscheinlich noch mehr aufgefallen. Ja. Und ja, so habe ich dann die erste Bekanntschaft speziell zur Elle gehabt.
Genau, es war so gewesen, dass eine Minute voneinander gewohnt hat,
ja,
aber ihr kanntet euch vorher
nicht. Wir kannten uns davon nicht. Wie gesagt, genau. Wir haben uns dann da kennengelernt durch den Laden und dann war das dann wirklich so, dass wir so Freunde geworden sind, ja, dadurch, durch den, hat doch gar nicht lange gedauert eigentlich, dass dann, wenn er von der Arbeit gekommen ist, der zu uns nach oben gekommen ist und dann mit uns Abendbrot gegessen, also wie, was ich dir vorhin schon erzählt habe, wie so ein Bruder.
Genau, eigentlich. Der hat mir erzählt, dass er so fast schon bei euch gelebt hat.
Genau, ja genau, also der war dann, der ist rein und rausgegangen wieder und dann hat sich da wirklich eine schöne Freundschaft entwickelt und so nah beieinander gewohnt.
Genau, aber Carsten hat auch in der Nähe gewohnt, ne?
Nee, Carsten hat in Schöneberg gewohnt,
ah, okay.
Der hat da nicht weit weg gewohnt von dem Laden.
Ah,
mit dem habe ich dann später erst ein bisschen, wo ich angefangen habe, Rennen zu fahren, ist er ab und zu mitgefahren mit mir und mit meinem Vater, dann haben wir ihn mitgenommen. Den habe ich davor, der war auch im Laden, der hat mich, glaube ich, damals immer nur verarscht.
Wenn du sagst verarscht, gib uns mal ein bisschen so eine,
ja, weil, eine Story. Ja, also, kann ich jetzt, also fällt mir jetzt nichts ein, du hast dich aber, so wie das früher mal war, hast du dich dann unwohl gefühlt, war, dann wurdest du so als Kiddie, ja, hier, geh mal beiseite oder hin und her, also eine richtige Story habe ich nicht, aber du warst froh, wenn du drinnen warst, wenn du alles gesehen hast, du warst aber auch froh, wenn du wieder draußen warst und die Sache dann halbwegs überlebt hast.
Ja, die sind zu cool, scheiße.
Ja, die waren dann schon ultra cool, ja, ja. Deswegen ist es für mich dieses, dadurch, dass ich so einen engen Kontakt habe, für viele sind das ja da so Vorbilder oder weiß ich was. Ich meine, Ella hat bei mir auf der Couch gesessen und im Hintergrund war das Poster von ihm an der Wand. Ja, also war schon skurril dann gewesen. Ja.
Und wie ging der BMX dann weiter? Du hast dann da dein BMX irgendwie aufgebaut und verbessert.
Ja, genau.
Und wie bist du drauf gekommen, dann irgendwann auch auf die BMX-Strecke zu gehen?
Also ich habe dann eigentlich, diesen Race-Sport habe ich noch gar nicht so für wahrgenommen und habe mir erstmal ein Freestyle-Rad irgendwie zusammengebaut und bin dann eine Zeit lang 81, Anfang 82 auch noch du kannst ja eigentlich 82 Freestyle gefahren. Wir hatten, damals gab es ja überall was. Ja, also hast du da eine Rampe gehabt, dann bist du da hingefahren, dann hast du da ein paar Curb Endos gemacht oder Bunny Hops und so.
Hast ja damals auch noch nicht so differenziert. Also ich hab so das Gefühl, dass da war halt BMX, BMX.
Du hast, genau, also richtig Freestyle-Rahmen gab es ja nur den Harrow damals. Ja, ansonsten gab es ja da gar nichts, bist du mit einem Mann gefahren. Und bin ich da vor mich hingegurkt im Endeffekt mit dem Freestyle-Rad. Bis Elle dann irgendwann gesagt hat, Mensch, wie wär's denn mal mit dem BMX-Rennen? Willst du nicht mal zugucken und so? Und dann, das war dann 83, sind wir mit dem Bus von Berlin nach Bremen Fegesack gefahren zur Deutschen Meisterschaft. Ja, da waren, weiß ich wie viele aus Berlin. War ja eine große Szene gewesen auch schon, die noch nicht zu der Zeit BMX, also Rennen gefahren sind, aber einfach BMX gefahren sind. Und da haben wir dann zugeguckt bei der Deutschen Meisterschaft. Da war auch Eddie Fiola, den habe ich das erste Mal gesehen, auf so einer Credo-Pipe. Die war, glaube ich, ein Meter. Also die war so schmal gewesen, die Half-Pipe. Es war brutal. Ja, und dann fand ich das eigentlich ganz toll, da die so alle fahren zu sehen. Und wollte dann im Herbst 83, da gab es den Herbstpokal in München im Olympiapark, da wollte ich dann mein erstes Anfängerrennen fahren. Und dann hat Berlin wieder einen großen Bus gemietet mit unzähligen Leuten, die da auch Anfängerrennen fahren wollten. Elle ist normal, wollte normal fahren, Möller ist da auch mit gewesen in dem Bus. Und dann sind wir dann irgendwann nachts oder abends, späten Abend in Berlin losgefahren und dann hatten wir ja damals noch die Grenze. Das war ja ein richtiger Akt gewesen mit so einem Bus. Also du musstest da ranfahren an diesen Grenzkontrollpunkt, dann lief da so ein Fobo durch, so ein Volkspolizist, der hat kontrolliert, ob auch wirklich alle einen Ausweis haben. Und also es war ein Riesenprozedere, bis du dann diese Grenze erstmal reingefahren bist und dann wieder raus. Auf dem Rückweg gab es dann genau das Gleiche wieder, also beim Rausfahren. Und wir sind dann irgendwann morgens angekommen im Olympiapark. Da war es natürlich kalt, dunkel irgendwie so. Und dann haben wir alle ihre Räder ausgepackt. Und ich habe mein Fahrrad mit so einer Luftschutzfolie ein. Also so, habe ewig gebraucht, bis ich das auseinandergepackt habe da. Und da kam Elle dann schon an. Der ist auf der Startgerade, muss man sich mal vorstellen, 83 gab es ein Triple. Mhm. Ja, wir in Berlin, wir hatten ja wirklich, also zum Trainieren so, wir hatten gar nichts zum Trainieren. Ja. Also Elle hat sich jedenfalls aufgeraucht, hat ein dickes Knie gehabt, konnte schon nicht mehr fahren. Und ich bin einmal gefahren, bin dann auch hingefallen und habe mir meinen Arm geprellt. Ja, und das war dann mein Pseudo-Anfängerrennen, was ich nie gefahren habe, weil ich verletzt war. Mhm. Und dann war 83 zu Ende. Mhm. Ja, und 84 habe ich mir dann meine erste Lizenz geholt.
Und dann ging es los?
Dann ging es los. Ja, dann war das allererste Rennen, war, müsste am April in Kloppenburg gewesen sein.
Was bist du dann gefahren? Also
da war das 15? Ich glaub, nee, war das, mhm. doch 15 war das. 15, mhm. 15 muss ich da gewesen sein. Mhm. Nee, 16, ja, 15. Da bin ich dann auch, das war so eine Strecke, die war, da sind wir auch morgens wieder angekommen mit meinem Vater und dann war das mitten in der Stadt war irgendwie so eine Strecke gebaut, die war auch so tief und alles war voll anstrengend. Da bin ich dann irgendwann auch ausgestiegen, weil mir das zu anstrengend war. Und aber hat Spaß gemacht. Also ich muss sagen, das alles drumherum so hat Spaß gemacht.
Und was für ein Bike bist du da gefahren?
Da bin ich in Robinson gefahren. Robinson. Ich bin bis zum GT Co-Factory 84 bin ich Robinson gefahren. Also 84 habe ich auf Robinson angefangen und im Laufe des Jahres bin ich dann für GT gefahren.
Und Robinson kam dann auch über
den Sport Import, ja. Sport-Import, ja. Ne? Ja. Und dann eine Woche später oder zwei, dann war in Fegesack, damals gab es dann auch so Wertungsläufe, drei in jeder Region, um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ja. Und da bin ich dann da Dritter. Da habe ich das erste Mal auf Podest gefahren, habe einen Dritten gemacht. Ja, und dann ging das immer so weiter. Also dann hast du dann überall die Rennen gefahren, die es so ging. Dann war ich dann auch irgendwann, also die Nordrennen bisher sowieso, das war ja früher so, da hast du auf dem Rennen, hast du einen Zettel in die Hand gedrückt, gekriegt, so in zwei Wochen ist in Bad Oldesloe Rennen, ja, wenn du hinkommst. Startzeit, wie man das gefunden hat, ist mir immer noch ein Rätsel. Ohne Navi, ohne was, ja, da hast du ein paar Schilder am Rand gehabt. Und dann bist du da so deine Rennen gefahren, die du überall hattest. Ja, dann in Hamburg-Harburg war ein Rennen, habe ich auch einen Dritten gemacht. Und so, und ich bin am Norden schon, das erste Jahr bin ich, glaube ich, Berliner Meister auch geworden in dem Jahr. Also ich bin das erste Jahr bin ich schon relativ gut gefahren. Ja. Ja. Und dann war Deutsche Meisterschaft und bei der Deutschen Meisterschaft haben sie uns dann gesagt, die war in Weiterstadt auch. da haben sie uns noch gesagt, Samstag ist nur Training und Sonntag ist dann Rennen. Hm. Und ich bin rübergeflogen und dann kam er Samstag an und ja, Rennen geht da gleich los. Ich, ja, wie ihr fahrt, ist dann in der Kiste oder so. Ja. Und dann durfte ich noch eine Runde fahren, ohne alles. Mhm. Und ja, lief aber bis in Halbfinale, bin ich trotzdem gekommen.
Okay.
Aber das waren dann so diese Geschichten von früher, so hören, sagen, was heute unmöglich ist. Ja, also heute weißt du auf den Punkt, wann dein Training beginnt, okay, und alles. Und früher war das dann so, wie gesagt, so ein Zettel, was verloren. Ach ja, irgendwie fragen wir mal auf der Tankstelle, irgendeiner wird schon Bescheid wissen und so. Und ja, und so hat sich das dann durchs ganze Jahr mit Rennen, Herbstpokal auch noch in Troisdorf, warst du unterwegs überall. Viel unterwegs, ja.
Und trainiert hast du in Berlin?
In Berlin habe ich trainiert. Dann, wir hatten ja erst, wie gesagt, diese Wegstraße. Das war so eine richtige Oldschool-Bahn, so aufgeschüttet damals noch. So ein paar Hügel mit allem. Also war am Anfang schön gewesen. Und dann war im Märkischen Viertel haben sie eine Bahn gebaut. Die war spitze. Und in Charlottenburg haben sie eine Bahn gebaut. Also zwei Vereine gab es. Und dann bist du immer, also Märkische Viertel war von mir natürlich, weil ich aus Tempelhof damals noch kam, das war so eine Weltreise. Ja, da bist du ohne Autos mit 15. Da, ich hatte mich irgendwann 84 im Märkischen Viertel, bin ich hingefallen, auch über einen Trippel und habe mir Knie geprellt. Da hat mein Vater, musste mich abholen, ja, glaube ich, anderthalb Stunden oder was, bis der dann mit dem Auto selbst war.
Ja, krank. Ja,
also das war, und deswegen bin ich viel in Charlottenburg gefahren. Wegstraße auch. Das waren so die Homebase. Und du hattest natürlich auch überall in Berlin so kleine Spots, wo du sagst, dann war in Dahlem, da hat man Pacelli-Allee, da waren so ein paar Doubles da, wo der Wayne war, der hatte da was hingebaut.
Wayne Hammerstedt,
genau, mhm. Da bist du dann da hingefahren, da bist du da ein bisschen gehüpft. Du bist immer, also du hattest, wenn der Falter in Berlin war, dann habe ich immer gesagt, ey komm, lass mal irgendwo hinfahren und so, dann sind wir da auch, der hat dann immer so abgekotzt, dann sind wir eine Stunde irgendwo mit dem Fahrrad hingefahren und dann war da irgendwo so ein Speedjump oder so, wo du dann Speed üben konntest oder so. Und der hat gesagt, ey sag mal, da fahr ich eine Stunde mit dir her, du hast da, also du hattest überall irgendwelche Möglichkeiten, trotz in Berlin, obwohl es ja abgesperrt war, zu fahren, ja.
Ja gut, Berlin ist halt einfach auch saugroß, ne? Also es ist einfach so.
Das ist saugroß und wie gesagt,
du
hast ja da, dadurch, dass die Leute mal, ja, hast du denn die Mauer, hast du ja nicht mitgekriegt. Ja, du hast damit, wenn du nicht wirklich am Mauerrand da gewohnt hast oder lang gefahren bist mal oder dann nach Westdeutschland gefahren bist, hast du das als Berliner ja nicht mehr, oder Checkpoint Charlie, hast du das ja nicht mitgekriegt.
Hm. Und was hast du für Rennen mitgefahren, so Europameisterschaft, Weltmeisterschaften, irgendwelche anderen?
Ich habe mir, also 85 habe ich mich qualifiziert in Itzehoe mit dem dritten Platz für die Europameisterschaft in Barcelona, mhm, und für die Weltmeisterschaft in Vancouver, in Whistler, und bin auch beides gefahren in Barcelona. Da bin ich angekommen an dem Tag da, wo Training war oder was. Da waren, glaube ich, damals schon 45 Grad war.
Mhm.
Ich
das war da, wo der EW-Europameister,
genau,
wurde. Ne?
Und da habe ich gar keinen gesehen. Weil ich bin angekommen, ich denke, ich schon Bimmelsklamotten an, ich sage, ja, Training oder so. Also war jedenfalls keiner da gewesen, weil nebenan war ein kleines Schwimmbad gewesen und da waren alle im Schwimmbad. Du, alle BMX-Fahrer waren im Schwimmbad gewesen. Ja, und da war, bin ich auch bloß, also Vorläufe international war sowieso nie so mein Steckenpferd, muss ich sagen.
Hm. Aber du hast dir nicht deine Hosen klauen lassen.
Nee, meine Damen sind mir nicht geklaut. Nee, da war das, war wo mehr Redline angesagt war.
Genau.
Nee, also da habe ich auch wenig Erinnerungen, muss ich sagen. Da habe ich auch wenig Fotos von dieser Europameisterschaft. Bloß, dass es warm war. Die Bahn war auch nicht so dolle gewesen. Und das natürlich wieder ohne Ende Fahrer da gewesen ist, so wie das früher war.
Hm.
Ja. Und dann, wie gesagt, da hatte ich mich für die, das war ja alles relativ schnell hintereinander, für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Bin dann mit meinem Vater, wir hatten Verwandte drüben, die hatten damals, wo wir angefangen haben, uns auch mal GT-Klamotten geschickt. Ja, weil ich habe gesagt, oh, hier GT und so Aero-Hosen und alles, mussten wir damals noch vom Zoll abholen. Und da haben wir dann erst geschlafen, mein Vater und ich, und sind dann so bei GT, der Harald Klostermann hat damals die Zeit bei GT gearbeitet. Und dann haben wir da, als Fahrer bin ich dann da hingekommen und dann waren wir mit hier Richard Long und waren wir essen gewesen und im Kino mit seinen Kindern und so und haben uns GT eben angeguckt. Und GT hat für uns, also für mich und den Jan Klostermann und Harald Klostermann, das organisiert, dass wir mit dem Team, mit so einem Wohnmobil nach Vancouver hochfahren.
Geil. Ja?
und sind dann, mein Vater ist abgehauen, muss man sich auch mal vorstellen, mit 16 Jahren, ja, bist du dann alleine in Amerika, hast ja kein Handy, gar nichts. Ja. Nee, ich habe irgendwie so, die wollten mir nicht Bargeld mitgeben, habe ich so einen Arsch voll mit Trevor-Schecks gehabt, ja, wurde aber immer bloß so, weiß ich, so $20, wenn du was kaufst, musst du dann irgendwie so 10 Schecks unterschreiben, damit du da was rauskriegst, ja. Und dann sind wir mit so einem riesen Wohnmobil, noch mit einem Anhänger hinten dran, wo die Bikes drin waren. Da war dann Danny Nelson mit seinem Vater Bill Nelson. Dann war Harald Klostermann, ich, Jan Klostermann.
War das auch so ein gebrandetes Wohnmobil?
Ja, 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 richtig gebrandet. Hinten alles voll mit GT. Also sah richtig. Irgendwo habe ich ein Bild, muss ich später mal zeigen. Ja. Und dann war da noch Dean LaBerge war mit bei gewesen. Kevin Hall. Dann war bei Robert Feth und Tommy Brackens. Genau. Und wir sind dann die ganze Küstenstraße über San Francisco bis hoch nach Vancouver. Also ich hatte auch so, dann hast du ja damals hast du einen Walkman gehabt. Ich habe dann so zwei Tapes bei gehabt. Einmal Madonna und einmal Tears for Fears. Und ich glaube 200 Batterien, weil du hast ja auch immer gespult, weil du bei deine Lieder. Und dieses Ding hat dann irgendwie so gar kein Ende genommen. Ja, diese Fahrt. Das war dann bist du da irgendwo reingekommen in die Städte, dann hast du San Francisco mal ein bisschen gesehen, als wir nach Vancouver reingefahren, war gleich ein Bär irgendwie mitten im Wald drin gewesen, da mussten wir warten und das war schon Hammer gewesen. Ja, auch dieser Whistler, das war ja nur BMXer, war ja wirklich eine BMX-Weltmeisterschaft, dieses Dorf, da gab es, also zu der Zeit waren nur BMXer da. Und GT hat auch das Hotel klar gemacht für uns alles, also wir mussten uns eigentlich um gar nichts kümmern, also wirklich um nichts.
Okay, aber so rein finanziell war es dann für euch so, ihr musst natürlich Flug zahlen? Oder
Flug habe ich gezahlt, genau. Also da, weil ich war ja davor mit Disneyland und ich bin davor noch so ein paar Rennen gefahren in Orange und in Ascot. Ja, da sind wir so ein bisschen rumgetingelt. Bin ich so ein paar Local-Rennen gefahren. Da war ja früher mal so, da hast du Montag, Mittwoch, Freitag, ich glaube Samstag, Sonntag, ey, da war ja immer volles Haus, weil die Pros waren ja damals, die sind ja hingekommen, so ein Brackens, der hat nur um Starts zu machen, hat er irgendwie $3 bezahlt und hat nur Starts gemacht, weil er seine Starts raushauen wollte. Hm. Ja. Und dann hast du da hast du mindestens Halbfinale gehabt. Hm. Mitten in der Woche. Es war richtig, richtig Action gewesen. Hm. Ja, und wie gesagt, und alles andere drüben hat dann hat GT bezahlt. Hotel,
ja, cool.
Das ganze Zeug da drüben, alles, ja, ja.
Ja, und mit den Jungs da irgendwie unterwegs zu sein.
Das war schon ganz, also oder? Der, wie gesagt, mit Tommy Brackens haben wir immer noch einen guten Kontakt. Robert Feth ist ja so ein.
Kannst du den, das war aber die Zeit, da war der Tommy Bracken schon vorher hier gewesen, oder? In Deutschland?
Der war mit Talker hier gewesen.
Aber kannst du ihn davon schon? Oder?
Nee, den kannte ich dann davon nicht und hab den dann da drüben bloß. Also ist ja wirklich ein sehr herzlicher Mensch. Bei dem haben wir dann auch noch übernachtet, Jan und ich, weil wir wussten dann nicht wohin nach der Weltmeisterschaft. Da hat er gesagt, pass mal auf, 2 Tage seid ihr da, könnt ihr bei mir schlafen und so. Zu der Zeit hat er ein Wasserbett gehabt. Kannte man ja, nicht wahr? Was ist denn bitte und so? Er hat ja ein Wasserbett, da kennen wir nicht. Ja, durfte da drinnen schlafen. Oh, ist ja. Und davor stand ein Aquarium, da war eine Piranha drin. Ja? Und dann haben wir gesagt, was ist denn hier? Hat er gesagt, ja, der eine Piranha hat den anderen aufgefressen, deswegen haben wir nur noch einen. Ja, und der, wie gesagt, das in der Herz, der Tommy, der Robert Feth war so ein bisschen, war ja so ein Pseudo-Bodybuilder. Hm. Der war so ein bisschen ein grummiger Typ. Also, wenn einer von denen, der war ja der Bill Nelson und Tommy Brackens, die durften ja das Ding fahren. Mhm. Und wenn Robert Feth hinten gepennt hat und dann einer gesagt hat, du weck den mal, bist du, naja. Englisch war ja dann auch, früher hast du dich ja nicht so getraut zu sprechen mit einem, wenn du jung, dann hast du ja hier. Den habe ich dann aber Jahrzehnte später wieder gesehen, den Robert Feth, 2013 bei der Hall of Fame, da ist er da ausgezeichnet worden. Mhm. Hat der, ich kenne ja, er kennt mich natürlich nicht, aber die Amis sagen ja immer alle, ja, ich kenne dich, warst ja früher dabei und so, bla bla bla.
Ja.
Ja.
Und wie lief es da in Kanada?
Ja, in Kanada lief international wie immer, dreimal gefahren, ich glaube zweimal hingefallen.
Okay.
Dann war das Ding da vorbei.
Okay.
Ja, also das war vom Dings her, war das. Sportlich war das nicht, aber es war schön zu sehen, dass Uwe da einen zweiten gemacht hat und alles sowas und das Ganze drumherum.
Genau, das hast du auch gesehen, also
ja,
mitbekommen
ja.
Und so.
Ja, ja, ne? Wir sind ja da, wie gesagt, weil die Pros sind ja dann irgendwann danach erst gefahren. Wir mussten ja immer noch warten, bis die fertig sind. Und dann haben wir das alles gesehen. Und du hattest natürlich dieses Zimmer, was du hattest, das war genau auf diesen Platz, der davor war. Und da ist der Dominguez zum Beispiel für Hutch seine Freestyle-Shows gefahren. Mhm. Also du hast dann immer, war ein Top-Platz gewesen, weil der Platz war so top gewesen, dass Jan und ich irgendwann mal aufs Zimmer kamen. Da saß der Schadowski, der Rainer, da, hat unsere ganze Mini-Balle gesoffen und hat dazu gekommen. Da habe ich gesagt, na Rainer, sag mal, wie kommst du denn in das Zimmer? Ey? Das ist bis heute ein Geheimnis. War. Also wir werden es nicht herausfinden. Also die Zeit war schon schön drin, da ja. Muss ich wirklich sagen.
Und da war dann aber, war dein Vater dann da wieder da?
Nee, war nee, alleine. Ich bin die ganze Zeit, war ja, 4 Wochen oder 3 Wochen war ich alleine da drüben gewesen, auf mich gestellt.
Okay. So, jetzt nach 40 Jahren Reflexion, woran lag es mit dem Internationalen nicht so geil?
Nee, das... Hast du mal drüber nachgedacht? Wir hatten ja vor... Ich bin kurz, also international bei Sohn drin. Wir sind auf dem Rückweg, sind wir über Seattle gefahren. Da war ein National gewesen. Und an dem Tag bin ich 17 geworden sogar, am 17. August. Und da bin ich 17 over gefahren und da habe ich einen 5. gemacht. Das war, glaube ich, das Rennen meines Lebens gewesen. Aber da bei der Weltmeisterschaft und Europameisterschaften bin ich schon auch, wo ich wieder angefangen habe, 2011 in Kopenhagen, bin ich auch schlecht. Also das liegt mir irgendwie nicht. Strecke war auch scheiße, aber die war ja für alle gleich. Dementsprechend.
Ja, wobei, du hast ja eingangs was gesagt und das finde ich ja schon super interessant, dass irgendwie so tiefe Bahn, matt, anstrengend, wurde aber gesagt, es ist zu anstrengend zu fahren. Ich glaube, das können sich die New Schooler gar nicht vorstellen, nee. Weil das ja alles so, ich sag mal jetzt mal, glatt gebügeltes
ja,
Zeug ist.
Ja, ja. Also,
bei uns
du
war das ja
mal
wirklich so, ob das jetzt Troisdorf oder Remscheid oder wo auch immer war. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn es geregnet hat, hast du einfach Schlammschlacht. Das war
ja, musstest du immer ackern. Ja. Also das war, und da, ich finde, früher hat es auch immer geregnet irgendwie. Also ja. Bei 10 Rennen hat es 7 Mal geregnet. Ja. Ja, oder bei den anderen 3 war heiß. Aber das war, ja, die war natürlich an. Also die Strecke war wirklich schlecht. Jeder, der sich die Strecke mal angeguckt hat, auch hatten wir vorhin ja da, wie gesagt, so eine 90-Grad-Kurve dann, 180-Grad-Kurve. Und dahinter war ein Netz gespannt mit irgendwelchen Aufpralldingern, weil da ging es bergab. Ja. Also das war irgendwie mitten in der Berge gezimmert, das Ding. Unglaublich.
Ja. Aber so von den Deutschen, die da mitgefahren sind, es waren nicht so viele, ne?
Nee, das war der Alexander Rockenberg war noch mit bei gewesen, der Uli Maurer war auch mit bei gewesen, aber ich glaube, der ist auch in eine Vorläufe rausgeflogen.
Mhm. Der Rainer Schadowski, ne?
Der Schadowski war auch dabei, da weiß ich aber nicht, was er gemacht hat.
Der Uwe Sturm natürlich.
Ja, der hatte ja hat auf jeden Fall Zeit gehabt, in euer Zimmer einzubrechen. Also
ja. Ja, du, keine Ahnung, wie der Rainer ist. Wissen wir bis jetzt nicht. Und ja, also das, also von dem, was ich mich erinnern kann, war Uwe natürlich der Beste. Hm. Ja, mit meinem Vize-Weltmeister hinter ja, Erik Carter ja. ist schon ein Hausschuh. Also ja, das war richtig brutal.
Ich glaube auch damals irgendwie, also Ewi Europameister und er zweiter Platz, ja. Das war so ja. das Ding irgendwie im BMX
gewesen. Ja, die sind ja auch zwei Top-Fahrer gewesen, also ja. Top-Athleten, darfst du ja nicht vergessen. Ja. Also ob das Ewi jetzt war oder Uwe Sturm, ja, das waren ja lange ihre Klassen dominiert, ja. Hm. Gerade Uwe auch, ja.
Ja. Und wie ging es weiter dann bei dir?
Ja, dann kam ich zurück nach Deutschland.
Da kamst du zurück nach Deutschland und bist ganz normal weitergefahren.
Das war, 85 war das. 85, dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und da war schon davor, hatte ich eigentlich schon den Deal klar gemacht, dass ich von GT weggehe, dass ich für Hutch fahre, über Renner. Mhm. Und habe dann so mein Zeug zugeschickt gekriegt, unter anderem auch so einen weißen Judge. Mit dem bin ich noch den Herbstpokal gefahren, in Rödermark 85. Mhm. Bin noch in der Vorläufe raus, weil dieses Ding für mich da unfahrbar war. Also das war Horror, ja, mit Steil. Und also hatte dann mir so einen Hollywood bestellt, so einen hellblauen. Mhm. Der war gut. Ja, und dann bin ich dann noch was gefahren. Nach dem Herbstpokal kam ja nicht mehr so viel. Der war ja relativ spät. Und dann hat sich das Jahr dann zu Ende geneigt. Und dann ging es ja das Jahr 86 dann los mit Hannover Hallenrennen.
Das war das, wo du mit den weißen Reifen
gefahren bist. Genau, mit den weißen Reifen, mit diesen Holzhindernissen, ja. Wo immer Materialschaden war. Aber, was ich vorhin auch gesagt habe, alle heiß waren, weil du hast so eine lange Winterpause gehabt. Damals war ja noch Winter richtig gewesen, da hast du wirklich Schnee gehabt eigentlich überall. Mhm. Und dann hast du da die Halle voll gehabt.
Ja, früher gab es noch Schnee.
Ja, früher gab es Schnee, ja.
Ja.
Jedenfalls war die Halle voll und alle haben Bock gehabt, ja, egal, mit dem Material kaputt geht oder nicht oder was. Und dann ging das dann 86 los, ja.
Aber wir sind früher in allem gefahren, ja, ihr bestimmt auch.
Ja.
Das war ja egal, ob draußen geschneit hat oder was. Ja. Wir sind mit den Bikes, waren wir unterwegs.
Ich habe meinen ersten GHB, den ich gekriegt habe, den habe ich zu Weihnachten gekriegt. Da hat Schnee draußen gelegen. Den habe ich zusammengebaut und bin Heiligabend am Essen raus im Schnee gefahren, weil ich sehen wollte, wie das Ding ist. Weil das muss man sich mal vorstellen. Ja, und damals war das ja, du hast ja früher, da war das ja richtig kalt. Ja. Mhm. Richtig zum Teil zweistellige Minusgrade, Schnee hat gelegen und alles. Und was? Und mit Vans. Du hast ja alles mit Vans damals gemacht. Gab ja keine anderen Schuhe.
Nee.
Ja, gab ja nur Vans für dich. Ja.
Wir haben sogar mit Vans irgendwie so Wintertraining gemacht.
Ja.
Weißt du? Also
durch aber Vans waren ja auch so, Vans hast du angezogen und raus, da waren ja in einer Mikrosekunde waren die durch.
Ja.
Ja, mit allem, mit den Socken. Ja, da gab es ja nicht, oh, ich habe hier eine Stunde oder irgendwie, das war dann vorbei.
Gore-Tex gab es da auch noch nicht.
Nee. Hättest du nicht angezogen. Nee. Sah scheiße aus.
Ja. Cool musste es sein, richtig.
Und bist du die ganze Zeit, wie lange bist du BMX gefahren?
Also ich bin von 84 bin ich bis 90 gefahren, wo 90 bin ich aber keine Rennen mehr gefahren. Mhm. Dann habe ich aufgehört, dann habe ich jetzt gerade beim Veteranencup, hat mir Mauritz vorgelegt, dass wir 91 eingeladen waren zum Showrennen zu der Deutschen Meisterschaft, ehemalige Elite, also Superclass, ich bin eine Zeit lang Superclass auch gefahren. Das wusste ich ja nicht, dass ich da war. Ganz ehrlich, da hat er mir einen Ausschnitt gezeigt, von der Binko Sechster geworden. Also das gibt es gar nicht für mich.
Das ist geil, ja? Wie man das so weg.
Ja, und dann, also wirklich wie weg. Und dann bin ich zweimal in den 90ern noch einen Veteranencup gefahren. Hat er dann aber, wie gesagt, andere Sportarten, so kampfsportmäßig mehr. Und habe dann 2005 mit meiner Frau, waren wir im Urlaub hier in der Nähe, weil wir ein Häuschen hatten. Und dann bin ich da nochmal einen Veteranencup gefahren. Da habe ich den Tittmann auch erst einmal wieder gesehen. Und war dann so angefixt gewesen von diesem 2005er, dass ich dann nochmal von 2006 bis 2015, bis ich dann hingefallen bin und mir Rippen gebrochen habe und Hüfte angebrochen habe, aktiv Lizenz gefahren.
Nochmal zurückzukommen bis 1990. Warum hast du dann aufgehört?
Dann ging die Ausbildung los. Mhm. Dann ging es weggehen, Mädels und irgendwie so. Ich glaube, wenn du das so exzessiv gemacht hast und so viel, und ich hatte ja vorhin schon erzählt, ich war ja immer jemand, nicht wie andere, musste immer viel trainieren, ja, für Leistung, also mir ist nicht zugeflogen. Ich habe immer viel geackert und irgendwann bist du dann halt müde und sagst dir, boah, ich habe keine Lust, und hat dann in Berlin halt auch abgenommen, so dieser BMX-Boom. Genau, und dann früher, habe ich vorhin auch erzählt, bist du zu einer der Strecken gekommen, da war immer Full House, ja, also war geil, jetzt bist du hingekommen, ja, bist du alleine oder so. Und dann macht es mal sicher Spaß, aber auf Dauer ist es dann halt, hast du halt andere Interessen und das macht dann irgendwie nicht so, dass du sagst, oh, ich möchte jetzt weiterfahren, oder das war dann, war vorbei das Feuer erstmal.
Ich hab noch zwei Fragen für dich. Also wir haben ja bestimmt noch ein paar mehr, aber du hast ja angefangen.
Ja.
Und als du angefangen hast, war ja irgendwo so, ich meine, uns ging es ja allen ähnlich, um uns rum, die haben Fußball gespielt, Tennis gespielt, keine Ahnung. Warum warst du da anders? Was glaubst du?
Also Fußball war für mich schon immer Horror, ja, muss ich sagen, habe ich mich auch nie für interessiert. Und ich bin eigentlich immer, auch beim Kampfsport und alles, und ich bin immer mehr so ein Einzelsportler. Ja, ich, so ein Mannschaftssport, das ist, also wenn ich verliere, dann möchte ich alleine verlieren, dann möchte ich alleine sauer sein, aber nicht auf XY, weil der mir den Arsch aufgerissen hat und der nichts gemacht hat. Und also wie gesagt, dieser Film hat mich so begeistert, da kam eigentlich gar keine andere Sportart in Betracht für mich. Ja, das war so. Wahrscheinlich gibt es so eine Sportart im Leben eines jeden Sportlers oder jedem jungen Mädel oder so, wo du dann sagst, Mensch, das ist aber Hammer. Ja, das macht mir Spaß. Das war ja auch, das ist ja, wie gesagt, wir hatten ja dieser BMX-Sport, das ist ja nicht bloß das BMX-Fahren, du hast ja diesen Lifestyle, dann hast du die T-Shirts gehabt, dann hast du so eine bunten Hosen gehabt, dann hast du die Vans gehabt, dann hast du deine Cappies gehabt, dann hast du die BMX-Klamotten, die waren ein bisschen bunt gewesen, das war ja so ein Mischmasch aus allen, dass du dich aus dieser Adidas, Witboy, weiß ich, was es damals gab, alles aus dieser Szene herausgehoben hast. Außer, ich meine, ich bin damals, ich war auf einer katholischen Schule, einer Privatschule, haben mich meine Eltern geschickt. Da kam ich dann mit Vans, mit so Checker-Vans an. Was hast du denn für? Jetzt sagen sie, wenn wir Klassentreffen haben, oh, du warst deiner Zeit schon 14 Jahre voraus. Ja? Ja. Aber damals bist du natürlich ausgelacht worden mit den Schuhen oder warst du extravagant, wenn du da irgendwelche bunten OP-Shirts anhattest oder was? Das war dann schon anders.
Hat mich auch geprägt, der Spruch. Weißt du, in der Schule ist das erste Mal mit Vans reingekommen und dann sagt irgendeiner so, was hast du für eine Aldilette an?
Ja.
Und ich nur so, ist halt kein Plan. Ja. Also so, aber war halt so. Also für mich waren, das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin cooler als sie oder sonst irgendwas, sondern es war eher so, die verstehen mich nicht.
Ja, ja.
Also,
ja, genau. Genau. Das war, ich habe das auch gar nicht breit getreten in der Schule bei mir. Dass ich da das Einzige, wir hatten ja damals Samstag noch Schule. Ja, und dann Samstag waren ja auch mal Rennen. Ja, dann habe ich immer gefehlt in der Schule Samstag, bis es dann Theater gab. Auf der Katholischen und dann wollten die mich auch wirklich nicht zur deutschen Meisterschaft fahren lassen, nach Itzehoe. Ja, da hat mein Vater einen Anwalt eingeschaltet, der hat wieder die dafür zuständig ist in Berlin, die Senatorin da, die hat bei der Schule angerufen und dann habe ich freigekriegt. Musste dann aber Sozialstunden arbeiten. Da, wir hatten war so ein Nonnenstift bei uns auf der Schule, ja, wo die Nonnen musste ich Taschen tragen und so weiter.
Ja.
Ja. Das man nur so nebenbei.
Ja.
Zweite Frage. Du warst jetzt auf dem Veteranencup. Ich habe ihn leider verpasst, weil ich im Urlaub war. Und ehrlich, ist so immer das Highlight im Jahr. Bin ich ganz ehrlich. So ist BMX Highlight. Wie war's?
Also,
darf ich mal ganz kurz?
Ja.
Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Aber können wir die hier hinten anstellen? Weil ich würd,
wir können die auch hinten anstellen,
ja, klar. Ich würde gerne irgendwie jetzt erstmal seine Dings abfrühstücken. Und dann in dem anderen Part mit Veteranencup und so das irgendwie nochmal machen. Weil du hast ja dann 90 aufgehört, hast du gesagt, und dann bist du 2005 weiter. Dann hat es wieder irgendwie...
Ja, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also das war da irgendwie so...
Weil du diesen Veteranencup gefahren bist, zum
Beispiel. Also das war wirklich der... Na, sonst habe ich damit ja eine... Ich bin gerade Vater geworden von meinem größten, ältesten Sohn da. Der war noch nicht mal 10 Monate alt. Das war eigentlich eine ungünstige Zeit, um mit Mix wieder anzufangen. Das hat mir dann aber so einen Spaß gemacht irgendwie. Ich hatte zu der Zeit auch... Ich habe geboxt zu der Zeit. Ja, das war dann Marathon, also viel Laufen. Aber es war irgendwie dann wieder so ein, hat mich nicht erfüllt mit allem. Und dann war wie so eine Liebe, die wiederentdeckt worden ist, ja.
Und aber in der Zwischenzeit hat sich der Sport ja auch irgendwie weiterentwickelt, ne? Wie war das dann für dich dann?
Ja, es war schon schwer. Also ich habe mit dem Cruiser angefangen. Mit dem bin ich ja, wie gesagt, bis ich dann wieder mit 20 das fortgeführt habe. Mit dem Cruiser kam ich zwar klar, aber es war irgendwie nicht so mein Sport. Und die Bahnen sind natürlich schon erstmal, abgesehen von schneller, mit diesen asphaltierten Kurven und diese vielen Hindernisse. Ich meine, früher musstest du wirklich treten, damit du irgendeinen Platz erreichen kannst, ja. Heute sicher auch noch, aber heute hast du natürlich viel über Pushen, Körper und alles sowas. Also es war schon, ich habe schon meine Schwierigkeiten gehabt. Ja, muss ich wirklich sagen. Also es ist mir schon schwer gefallen. Wahrscheinlich mehr als den Leuten, die noch bis in den 90er gefahren sind und dann aufgehört haben und dann wieder angefangen haben. Ich meine, so wenn du so 89, glaube ich, bin ich mein letztes Rennen gefahren, 90 noch so ein bisschen rumgehüpft, da war das, hast du Doubles gehabt, hast du Tables gehabt, aber es war ja irgendwie alles machbar.
Ja.
Und so eine Rhythm-Section, das gab es ja nicht. Da hast du mal ein Triple gehabt oder so. Da kam es jetzt zwar klar.
Hießen doch Whoop-de-Doos bei uns.
Ja, genau. Ja. Also es war schon eine Herausforderung.
Okay, und dann bist du von 2005 bis 2000...
Von 2006 habe ich Lizenz geholt.
Ach so,
und bis 2015 bin ich dann die ersten Jahre Cruiser gefahren und dann die letzten meisten Jahre 20 Zoll.
Genau. Und mit oder ohne Klickpedale?
Mit Klickpedale. Also die erste Zeit ohne Klickpedale, weil ich immer Angst hatte. Ich bin ja davor nie auf dem Rennrad oder so was Klickpedalen gefahren. Ich habe das Rennrad noch nicht. Hab das probiert und kam, ich war ja dann auch irgendwann New Schooler, war ja nicht mehr ein Old Schooler,
ja.
Kam dann auch wirklich sehr gut klar und habe auch nie Probleme gehabt beim Ausklicken und alles sowas. Und man mag sich jetzt streiten, ob das Sinn macht, ob das nicht Sinn macht. Ja, ich meine, ein Sport entwickelt sich immer weiter. Ob das nun in dem Sport sein muss, sind ja viele Unfälle passiert aufgrund der Klickpedalen. Kam ich gut klar. Also war, du kannst wenigstens nicht abrutschen von der Pedale.
Mhm, das stimmt.
Und warum hast du dann aufgehört?
Ja, dann bin ich passend zum heutigen. Heute ist ja in Annatal Deutsche Meisterschaft.
Mhm,
ja, BMX. Bin ich 2015... war auch Deutsche Meisterschaft. Da meinem 20 Zoll. Da war ich so ja noch eine Woche davor da in Anatal, um zu trainieren. Die dritte gerade, das war so eine Rhythm Section gewesen. Oder ist immer noch. Und bin dann da im ersten Vorlauf hingefallen, auf so ein Table raufgeknallt und habe mir dann drei Rippen gebrochen und die Hüfte angebrochen. Ja. Und dann war ich noch bei Möller, der hat mich da durchgerünscht mit allen, hat gesagt, Mensch, hier gebrochen und Hüfte angebrochen und so. Und das hat dann auch ein bisschen gedauert. Hab dann nochmal probiert, ja, aber im Märkischen Viertel gibt es so ein bisschen so einen Down, wo du springen kannst. Bin da gleich nochmal hingeknallt und dann habe ich gesagt, Schluss. Also das ist in keinerlei Relation dazu dann mich da, ich war ja vorbereitet. Ist ja nicht so, dass ich so wie beim Veteranencup hingekommen bin und 11 Jahre nicht Fahrrad gefahren bin, sondern ich war vorbereitet und dann bin ich hingefallen und dann war das, da war so heiß, da dachte ich, ich fahre weg auf der Strecke. Da kriegst du keine Luft, liegst da. Ja, da war dann das Thema zu Ende.
Haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen und du bist dann auch noch nach Hause gefahren,
ja,
ne?
Ich habe mich dann ins Auto gesetzt und bin dann nach Hause gefahren. Frau hat auf dem Beifahrersitz gesessen. Muss dann, ich habe gesagt, ich steige hier aus und steige in Berlin wieder ein. Also aus dann. Du musst auch tanken. Das war dann schon eine Herausforderung, wenn du so 5 Stunden im Auto sitzt und dann noch 3 Treppen hoch musst. Hm. Das hat schon wehgetan. Du kannst ja auch keine Krücken nehmen für die Hüfte, weil die Rippen gebrochen sind. Also das ist irgendwie alles, war das, die erste Zeit war schon sehr, sehr bitter.
Rippe ist auch immer doof bei Niesen, Lachen.
Alles. Kannst du umdrehen im Bett. Ja, je auf Klo.
Ja, ich kenne das.
Okay, und das war dann erstmal das Ende von deiner BMX-Karriere?
Das war dann erstmal das Ende von... Okay. Nee, nicht erstmal, das ist das Ende der BMX-Karriere.
Naja, du hast ja jetzt wieder angefangen, die geht ja jetzt wieder weiter.
Ja, Veteranencup
ja? Einmal. Machen wir ja, machen wir gleich weiter. Aber ich habe hier noch einen WhatsApp-Call irgendwie bekommen. Da ist eine Frage nämlich reingekommen an dich.
Ja, bitte.
Und die hörst du dir jetzt mal an.
Hier ist Elle. Erzähl doch noch mal, wie du auf Hendrik Marz gekommen bist. Weil mit denen haben wir auch eine Weile zu tun gehabt, oder?
Ja.
So, das war der Elle.
Das war der Elle.
Hendrik Marz.
Hendrik Marz. Was hat der Patrick Parkar oder was hat der gedreht? Irgendwie
der
sowas?
Schraub, ja, ne? Das war der Skyway,
hat,
oder?
Ja, genau.
Ja.
Der hat irgendwie, ist der, glaube ich, nach Berlin irgendwann gezogen, um auch, also schätze ich mal, der Bundeswehr zu entkommen. Ja, in Berlin waren. Ja. Musste ja keiner zur Bundeswehr. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich den wirklich kennengelernt habe. Der war dann aber auch Gast bei uns zu Hause öfters, mit Elle zusammen. Und mit dem bin ich viel um die Häuser gezogen.
Also du hast den aber erst kennengelernt, nachdem er irgendwie Patrick Parkar
gespielt hat? Ja. Also der war schon, wenn du mit dem abends weggegangen bist, war das schon bitter gewesen. Ja, weil die Weiber da alle hin und her und so. Und dann konntest du aussehen, wie du willst. Hast du null Chancen, ja.
Okay. Aber mit dem, warst du mit dem noch in Kontakt?
Nee, gar nicht.
Gar nicht mehr?
Nee. Also ich weiß gar nicht, ob ich auf Facebook noch befreundet bin mit dem, aber sowas richtig, da habe ich nicht, keinen Kontakt mehr mit dem.
Okay. Dein erstes Bike war ja ein Rally, hast du gesagt, ne?
Genau.
Hattest du so ein Traumbike, wo du gesagt hast, boah, das wäre mein Ding?
Nee. Also,
ich meine, du hattest einen Hutch. Ne? War ja eigentlich Traumbike.
Also, drehen wir es mal um. Wenn ich mir ein Fahrrad jetzt aussuchen könnte, von allen Fahrrädern, die ich damals hatte, dass ich noch das 1:1 wieder haben könnte, wäre das wirklich der GT, den ich 85 hatte. Der hatte noch so Campagnolo-Rekordnarben, also diese Rennradnarben, die du fetten musstest, alles. Noch nicht Sealed Bearing. Profile Cranks und dieses ganze Zeug dran. Aber das Fahrrad, das würde ich, also das ist ein Traumbike gewesen für mich vom Almfahren. Die anderen waren auch in Ordnung gewesen. Diesen GT, den habe ich auch eine Zeit lang mit 1/8 noch gefahren, weil ich ja wiege ja nicht viel.
Mhm.
Ja, den habe ich noch bis in 85 irgendwann mit 16 mit 1/8 gefahren.
Hattest du damals so ein Lieblingsfahrer?
Ja, ich fand Greg Hill schon immer gut.
Greg Hill
der war schon immer für mich, ob der nur GT gefahren ist oder GHB oder was. Später war der, für mich war der, so wie für viele Redline-Fahrer, Hugh Thompson eben, der Heilige Gral ist, war der für mich eigentlich unabhängig von der Marke, war der immer der Top-Typ, weil der vom Fahren, vom Typ alles her, fand ich den immer top.
So, das war dein Lieblingsfahrer?
Ja.
Und du hast ihn noch kennengelernt?
Ja.
Erzähl mal die Geschichte.
Also wir hatten damals Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als ich angefangen habe, haben wir irgendwann so ein Fahrerteam gegründet. Das hat sich Senior Warriors genannt. Da war da der Christian Reubke, der Christian Schaller und der Bonny Wimmer, wir vier. Hatten da so ein paar Klamotten selber gemacht mit allem drum und dran. Und hatten dann sind ein oder zwei Jahre gefahren und wurden dann vom anderen Kumpel in Berlin, er hat eine Werbeagentur, der hat gesagt, Mensch, wollt ihr nicht für mich fahren und so, und ich sponsere euch dann die Räder und alles sowas. Und dann haben wir, da hat GHP wieder, hat da Grechel wieder die Rahmen gemacht, ich glaube 2009 oder was das war, und wir haben dann Rahmen bestellt bei dem fürs Team. Ja? So sind wir in Kontakt gekommen mit dem, und ich hatte mir dann irgendwann auch ein 20er bestellt bei ihm, weil ich ja dann 20er fahren wollte. Und wir hatten so lockeren Kontakt über Facebook. Und dann kam die Weltmeisterschaft 2011 in Kopenhagen. Und da hatte er mich angeschrieben und hat gesagt, du pass mal auf, du bist doch in Kopenhagen, ich komme auch hin, ich trainiere da irgendeinen Kanadier oder so, aber ich weiß ja nicht, wie ich mich da fortbewegen soll. Hast du, wenn du kommst da rüber, hast du vielleicht irgendein Fahrrad für mich? Und da habe ich gesagt, du pass mal auf, ich fahre zwar Cruiser, aber ich bringe dir meinen 20er mit, damit kannst du fahren. Das kannst du haben und so. Da hat Spedalen dran, also war ein richtig schönes Fahrrad. Und Mensch, super und so. Und dann waren wir da und dann sind wir zum Hotel gefahren, wo er war. Habe ich ihm das Fahrrad, und das musste ihm irgendwie so beeindruckt gefallen haben, dass ich ihm einfach das Fahrrad da gelassen habe, dass wir dann Telefonnummern ausgetauscht haben und eigentlich in dieser Woche, wo die Weltmeisterschaft war, jeden Abend mit dem Essen waren und tagsüber auch rumgehangen haben. Die Cruiser sind ja damals sonntags mal gefahren. Du hast ja bei dieser Weltmeisterschaft diese Nationentraining, hast du am Montag Training und wie so, und Sonntag fährst du. Also das ist ja furchtbar da. Hm. Und dann hast du also ewig lange Zeit gehabt. Und dann haben wir die ganze Zeit da rumgehangen, haben uns gut verstanden mit allen drum und dran. Und wie gesagt, Nummern ausgetauscht. Und dann ging dieses Schreiben so los über WhatsApp. Welt ist ja klein geworden. Und 2012 ist er nach Vechta gekommen mit Kyle Bennett noch. Und hat eine Speed-Klinik gegeben.
Da kann ich mich noch dran erinnern, dass der hier...
Genau. Und die sind, ich hatte mir einen Meniskus kaputt gemacht, eingerissen. Den hat Möller noch operiert. Ich konnte leider da nicht trainieren, konnte auch nicht zur WM nach England. Aber
der
er
Carsten
war...
hatte ich operiert?
Ja, ja. Der hat mich auch operiert. Ja, hat er gut gemacht. Ich glaube, drei Wochen später bin ich wieder Rennen gefahren.
Sehr gut.
Top Orthopäde. Und da haben wir dann, wie gesagt, auch die Tage da mit Kyle Bennett noch rumgehangen und haben gelacht und also. Und dann kam so diese Idee auf, dass ich und mein leider verstorbener Best Buddy Jens Klünder ihn besuchen in Amerika. Der sagt, Mensch, kommt mal rüber, ich hab ein Gästehaus hier und so. Und dann haben wir das 2013, haben wir dann irgendwann, ey, pass mal auf, wir fahren jetzt darüber für zwei Wochen. Und sind dann rübergeflogen, haben im Gästehaus, hat uns ein Auto gegeben, sind dann zusammen auch nach Chula Vista gefahren, zu dieser Hall of Fame, zu dieser Veranstaltung abends auch. Da musst du einen Tisch buchen, das ist ja nicht wie bei uns hier. Hm. Tisch buchen, da ist ein Rednerpult und so, da ist frei Essen und frei, also das ist, und ja, da sind wir dann in Orange, sind wir auch Rennen gefahren, alles drüben, da ist er immer mitgekommen und so, und in Venice waren wir Bike Ride und alles so, und da hat sich so eine tiefe Freundschaft wirklich entwickelt, was man erstaunlich sagen muss, wo man ja sagt, dass Amerikaner eigentlich so oberflächlich sind und ja, ich freue mich, dass du da bist und so, und kann euch das zeigen, wir haben jeden Tag WhatsApp-Kontakt. Ja, also auch die, kann ich euch später erzählen, was für Fotos verschicken. Ja, wisst ihr gerne nicht, wer den hier hört. Also wirklich eine gute Freundschaft aufgebaut. Und ist jetzt halt so, ist wahrscheinlich, wenn du mit einem anderen Profi, das ist halt nicht mehr Greg Hill von früher, sondern das ist eben Illich. Ja, das ist so egal.
Ja. Ja,
und dann habe ich eben seine Frau kennengelernt, seinen Sohn kennengelernt, alles, und dann haben wir uns da drüben in Shadow Hills wirklich sehr wohl gefühlt. War eine schöne Zeit.
Du warst aber auch mal bei der Hall of Fame in Amerika, ne?
Ja, da war, genau. Wir sind dann drüber gefahren nach Chula Vista, da war Hall of Fame Race. Und zu dem Rennen ist auch immer eine Hall of Fame.
Ach so, ja. Ach so, ich habe gedacht, die Hall of Fame ist immer da in, wo ist die
jetzt? Nee, die ist jetzt ja umgezogen, nach Tulsa.
Genau,
davor war sie in Chula Vista, da war das Olympische Trainingscenter, da war auch so ein kleines Museum gewesen.
Ja.
Und da hast du dann unter der olympischen Fackel hast du dann diesen Hall of Fame gehabt.
Ah, okay.
Ja? Und da waren sie dann Miranda, Thompson, Eddie King, also da waren alle... Also
wie gesagt, wer ist da zu deiner Zeit reingewählt worden, weißt du?
Da war Robert Fetes reingewählt worden, wie gesagt, der gesagt hat, er kennt mich noch, obwohl er...
Ach so, stimmt.
Ja. Ja. Dann war Ron Wilkerson. Ja, und die anderen kenne ich, kann ich mich nicht dran erinnern.
Okay.
Aber da, wie gesagt, da musste er... Ticket dir holen, da kriegst du so ein Ding, so eine Eintrittskarte und alles sowas und einen Tisch musst du buchen und so und die halten da endlose Reden vorne und hören auch gar nicht auf. Das ist so wie bei den Amerikanern, die belobigen sich dann selber bis ins Unermessliche und wie geil sie eigentlich sind. So kam dieser Kontakt zustande, ist Gott sei Dank immer noch ein sehr wertvoller Kontakt für mich, weil er mich auch, ich bin ja ein sehr, schon besser geworden, sehr aufbrausender Mensch manchmal, der holt mich dann so ein bisschen, Tatsachen, der ist ja ein bisschen älter. Mhm. Also das ist schon gut.
Hast du noch, kennst Greg Hill und hast damals die GT-Jungs irgendwie kennengelernt. Wen hast du noch kennengelernt?
Also, wen wir gut kennengelernt haben, war Harry Leary noch. Mhm. Ja, der war wirklich da. Wir hatten mal ein Barbecue gehabt bei Hillich zu Hause. Da hat er mit dem telefoniert und hat gesagt, hier die zwei Jungs aus Deutschland sind da. Dann kam der rüber, dann haben wir da zusammen gegessen. Und
er war nett?
Der war nett.
Weil
der
es gibt ja so Geschichten, die dann sagen, so, der war nicht immer nett. Nicht zu allen nett.
Ja, es gibt auch andere Geschichten über ihn, genau. Traurige Geschichten, aber Dude, das war verstorben. Zu uns war immer korrekt. Also der war immer, wenn ich um was gebeten habe, so ein paar Worte dafür, Jens damals, wo er gestorben hat, also er super, Eddie King super, immer noch Kontakt damals, dem habe ich auch damals, wo er seinen Unfall hatte, super Kontakt mit ihm. Das waren so die herausragen. Ja. Und ganz früher bei GT war natürlich, da warst du irgendwie 16 Jahre, die waren alle auch, ob das Kevin Hall war, die waren alle älter gewesen, die waren alle, da warst du irgendwie, was war 16, er war 17, aber der war so mit seinen blonden Haare, der war immer so ein Frauenschwarm gewesen.
Die haben drei Jahre oder vier Jahre ja schon den riesen Unterschied gemacht.
Wir haben damals, als Kid, ne? Wir haben damals, wir waren ja eine Zeit lang in dem GT-Headquarter da, da war ja alles, also da waren Rahmen ohne Ende, dann haben die, da waren Mexikaner eingestellt, die haben nur Aufkleber auf die Rahmen gemacht. Da waren Wände voller Helme. Kann ich jetzt erzählen, ist Jahre her. Jan Klostermann hat seinen Helm, seinen alten, hat sich einen neuen rausgeholt und den alten in eine Verpackung. Und wenn der verschickt worden ist, hat irgendeiner seinen alten Helm gekriegt. Ist gar nicht auf. Die hatten eine T-Shirt-Presse da gehabt, wurde dir so mit Echo und also alle auf, konntest du pressen selber. Ja. Jan und ich, wir haben mit Kevin Hall, wir haben alle T-Shirts weggemacht, die es da gab. Da gab es nur noch S oder was. Wir haben einen Koffer voller T-Shirts gehabt und so und haben uns da den Tag versüßt im Endeffekt, weil du konntest da schalten und walten, was du wolltest. Weil der Richard Long war auch ein sehr, sehr, sehr netter, wie gesagt. Nebenan war ja dieses Robinson-Headquarter mit dem Chuck Robinson. Den hatten wir auch kennengelernt, der war auch sehr nett gewesen. Weil sein Fahrer, der Travis Tripress, der auch Weltmeister geworden ist, der wurde 85, hat den hier Michael Müllmann von Sport Import, hat den ja eingeladen nach Berlin. Und früher war es immer so, wenn sie nicht wussten, wo jemand schläft, haben immer alle bei uns geschlafen, also bei mir geschlafen. Das PTR-Team hat bei mir geschlafen, irgendwie der Chris Braun hat damals mal bei mir geschlafen und der Travis Tripress, der war irgendwie 2 Wochen in Berlin und hat bei mir geschlafen die ganze Zeit. Dem haben wir auch Berlin gezeigt, so weißt du, so Checkpoint Charlie und also. Und mein Vater hat ihm irgendwelche Prospekte gekauft und so Aufkleber und alles. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt nach Hause komme in die Highschool mit diesen Aufklebern aus Berlin, Berlin war ja mit einem Bauer, da bin ich der absolute König, hat er gesagt. Und der war eine Zeit lang, mit dem habe ich dann auch 85 viel, haben wir viel trainiert, im Märkischen Viertel auch mit Carsten zusammen. Und so, wie gesagt, war ja immer was los gewesen. Und den habe ich dann wieder getroffen, der ist Weltmeister geworden in Vancouver, in Whistler, in 17 plus.
War schön. Bekannter hatte ich auch noch.
Den haben wir getroffen durch Zufall an der Waschmaschine. Weil der war auch im selben Hotel. Ja. Nee, der war wirklich. Und dann habe ich nochmal getroffen, da war ich glaube 98 oder was, in Schwedt war eine Europameisterschaft. Kann es so sein? Und da bin ich hingefahren, da war er auch da, weil er irgendeinen Fahrer betreut hat. Da kann er mir auch noch.
Ja, cool.
Ja.
Was waren damals deine Musikrichtung? Ich meine, du hast hier nochmal eine Speed mitgebracht, ne?
Ja.
Und da steht Curtis Blow und Rap, ne?
Ja, es war früher, war Curtis Blow, Rap, Grandmaster Flash.
Ja.
Das war Billy Ocean, fand ich auch geil.
Ja.
Dann kommt später auch in euren hier in der Podcast-Hitlist, habe ich auch 2 Titel, 3 Titel.
Genau, und die müsstest du jetzt auch gleich erzählen.
Ja, dann sage ich hier Billy Ocean, Caribbean Queen.
Ja.
Dann habe ich Michael Jackson, Human Nature.
Mhm.
Und das dritte war, Mensch, was hatte ich denn eine dritte jetzt? Das ist mir schon entfallen.
Grandmaster Flash.
Ja, die waren ja so dabei.
Also im Bus hast du gehört, Madonna und
ja, Tears for Fears. Und Madonna Lucky Star, danke. Ja, und Madonna Lucky Star. Und ja, und Tears for Fears, aber so, das sind so meine drei, die ich hier in die Hitliste mit reinbringen will. Aber sonst so viel amerikanische Musik war. Also diese Grandmaster Flash, als das rauskam, das kam ja dann wirklich um die 81, wo das losging mit dem BMX bei mir. Da hast du hier The Message oder was, dann hast du das, das war der Traum.
Ja.
Ja, das war dann brutal. So eine Musik gibt es da ja nicht mehr. Nee. Ja, muss man, ist ja, also muss man ja, jetzt sagt man wieder so wie, ja, früher war alles besser und so, aber Musik damals in den 80er war schon Hammer gewesen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und was man ja eigentlich auch mal fragen müsste, ist filmmäßig.
Filmmäßig. Habe ich immer gerne Rocky gesehen.
Ja.
Die Rocky-Filme fand ich immer cool.
Ja, fand ich auch.
Ja, das hat sich so durchgezogen. Rocky war ja eine, ich weiß ja, war wahrscheinlich für jeden Jungen oder Mädel vielleicht auch immer so Motivation gewesen zum Training. Hast du da gesehen, ist er da am Berg hochgelaufen, bist du oben Berg hochgelaufen, hast du Liegestütze gemacht, hast du Sit-Ups gemacht. Ja. Und so, und wie gesagt, ich habe ja immer noch, ich trainiere immer noch sehr viel, war das immer schön gewesen, so zu sehen, hast du mal neue Inspiration vielleicht gehabt. Ja, früher bist du ja, wenn ich joggen gegangen bin, Anfang von, also ich sag mal 84 oder so, da hast du deinen New Balance Rucksack umgeschnallt und irgendwie eine 5 Kilo oder 10 Kilo Handelscheibe hinten, weil du gedacht hast, das bringt dir was. Ja. Dass das die ganze Zeit in der Wirbelsäule geknallt hat, merkst du jetzt morgens, wa?
Ja, ja, für mich war auch, also Rocky war auch natürlich ganz, ganz groß, aber auch Star Wars und...
Ja, gut, Star Wars war ja, das stimmt, ja, also das hatte ich abseits da vom Sport, war ja. Star Wars ist immer noch... Ja,
und,
die
und Kampfstern Galactica fand ich auch.
Ja, das war so nebenbei, aber ja. Also Star Wars ist immer noch die Urtrilogie und ja. Alles kann ich mir immer noch, also ein Traum.
Ja, ja. Ja. Und du, Stefan?
Du, Rocky, also ich muss nur lachen, weil ich irgendwie so, ich habe King of Tulsa oder Tulsa King heißt da, glaube ich, habe ich irgendwie angefangen zu gucken.
Geil.
Und habe irgendwann so gedacht, ey, der Typ ist einfach wirklich kein guter Schauspieler, weißt du? Dass mir das jetzt kommt.
Ja, muss aber auch nicht.
Nee, er war halt einfach. Ja, ja. Damals, da ging es um Sport, da ging es um Boxen, da ging es nicht darum, dass er irgendwie gut Schauspieler hat. Jetzt merkst du halt so, ey, der ist halt nicht wirklich gut.
Aber Tarzan King ist geil.
Ja, Tarzan ist richtig geil.
Ich habe auch erst so gedacht, so, muss ich mir nicht angucken und so. Und dann habe ich zufällig geguckt, obergeil.
Wahnsinn, warte ich schon auf die nächste Staffel.
Ja, ja, das ist, ja. Und aber auch die Geschichte, dass er das Drehbuch irgendwie selber geschrieben hat. Und die dann sagen, so, ja, okay, machen wir. Ja, aber ich will Hauptdarsteller sein. Und die so, nee.
Genau.
Hauptdarsteller bist du nicht. Und er dann aber darauf beharrt und dann das schafft.
Ist schon, sollte er ursprünglich so Burt Reynolds sein, wa?
Weiß ich gar nicht.
Ja.
Kann sein.
Ja, und ansonsten Star Wars, ich glaube, wir haben alle die gleiche Kindheit durchlebt, weil das sind so die, klar, Kampfstern Galactica, das war so die Fernsehserie, die man mal geguckt hat mit diesem komischen Hund. Das war immer so.
Ja, bei mir hat es angefangen mit im Jugendkino, da lief das nämlich immer.
Ah, okay.
Kampfstern Galactica, Jugendkino war das. Das gab es immer sonntags morgens um 11 oder so.
Ja, krass.
Und da ist zum Beispiel Kampfstern Galactica gelaufen, dann gab es auch die Serie dazu.
Aber ich glaube, bei Fernsehen hebe ich mich ein bisschen ab. Weil da war meine Lieblingsserie war Happy Days. Also mein Dad war, also wir waren ja Amerikaner oder sind, und hatten ja dann auch immer AFN und dann hast du halt die amerikanischen Serien gucken können. Und das war für mich irgendwie so, ey, Rockabilly, also so, weißt du, so wirklich 50s und das war einfach cool. Insofern Happy Days, glaube ich, habt ihr nicht geguckt,
sag ich. Die Happy Days kenne ich gar nicht.
Nee, siehst du? Bei uns war so Magnum, ne?
Magnum, Dallas habe ich gerne gekickt, aber nur Dallas und Miami Vice habe ich gerne
geguckt. Miami Vice war ein
Hammer.
Super geil.
Ja. Wobei ich auch so ein Typ bin, ich gucke auch gerne Grease, mit John Travolta, ist für mich Saturday Night Fever, finde ich voll geil.
Was ich damals auch irgendwie, wo ich auch zweimal im Kino war, das fliegende Auge.
Ja, mit dem Hubschrauber da. Ja, geil.
Das war auch.
Ja, geil.
Das war geil.
Ja, aber wie du sagst, wir haben wahrscheinlich alle so dieselbe Kindheit, also so dieses Spektrum von allem. Ich meine, früher, was hatten wir in Berlin? Also in Berlin, wir hatten ja, wie ihr, drei Fernsehprogramme. Dann hatten wir noch Osten 1, Osten 2. Ja, da liefen immer schöne Märchen aus Sowjetunion, konntest du anlegen, wenn du jünger warst. Ja, aber ansonsten war es ja auf das angewiesen, was lief. Ja, und dann hast du die Sahnestücke rausgeguckt da, ja. wie gesagt, ich glaube immer gerne Dallas gekickt, Denver nicht. Ja. Miami Vice war immer voll. Genau. Das, also
ich meine, früher war es ja auch so, du hattest halt irgendwie nur diese drei Sender und du wusstest auch immer, wann die kommen. Ne? Ich glaube, Dallas war immer sonntags, ne?
Ich weiß, war es nicht dienstags?
Ich habe keine
Ahnung. Und
ich kann mich irgendwie noch erinnern, Raumschiff Enterprise war, glaube ich, auch immer sonntags.
Irgendwie, das habe ich aber auch nicht so wirklich viel gekickt.
Weißt du, dass meine Eltern schon immer irgendwie, sonntags war doch immer, Tatort.
Ja.
War doch immer Tatortabend. Also insofern,
ja, Tatort nicht, hat ja alles überdauert.
Ich glaube nicht, dass da auch Dallas lief. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich glaube, das war Dienstag. Musst du mal googeln. Okay.
Aber es war immer so eine Geschichte, also dadurch, dass ja immer nur eine Folge pro Woche kam, ne, konnte man auch immer darüber reden. Ich meine, heute guckst du dir eine ganze Staffel an, innerhalb von 4 Tagen.
Ja, Binge-Watching konntest du damals nicht machen, ne? Also hast du echte Cliffhanger gehabt?
Konntest du nur aufnehmen mit Videorekorder, wenn du verpasst. Ja. Und wenn du verpasst hast, hast du verpasst ohne aufnehmen.
Ja.
Ja, das war wie hier, Pepe will gewinnen, ist vorbei.
Ja.
Und heute, und so wie du sagst, heute guckst du eine Serie, suchtest du runter und hast aber auch 2 Tage später vergessen.
Ja, und kannst aber mit keinem auch so wirklich drüber reden, weil der was ganz anderes guckt.
Ja.
Ja, wobei, ehrlich, also du hast das ja vorhin gesagt, so früher war alles besser, ne? Also so, die wollen wir. Es war halt anders. Ne? Also wir haben halt andere Werte und so gelernt.
Ja.
Begehrlichkeit, weißt du, weil du einfach, du hast irgendwelche Dinge gesehen und hast da Bock drauf und du wusstest, es dauert und wenn du das dann bestellst, bis es aus Amerika kommt und so 6 Wochen und keine Ahnung. Also da hast du halt ein ganz anderes Gefühl gehabt. Das war ja dann immer wie Weihnachten, ne?
Ja.
Und heute die Kids, ich habe immer so das Gefühl, Amazon, das muss halt morgen da sein, sonst kein Bock.
Ja, es halt ein Klick war, so wie ich ihm vorhin erzählt habe, mit dem BMX Actioner habe ich $20 in Umschlag gemacht, habe das abgeschickt nach Amerika und na mal gucken, was passiert.
Ja,
ich meine, wie viele Briefe jeden verloren und dann kriegst du aber wirklich ein Jahr, kriegst du immer dieses Magazin und Punkt dann, wenn es abgelaufen ist, ist auch vorbei.
Hm.
Ja, und so wie du sagst, heute ein Klick, ja, PayPal, Bob, ist das Ding da. Also auch diese, also hast schon recht, diese Vorfreude oder überhaupt, was ich am Anfang erzählt habe, wenn du vor so einem Schaufenster gestanden hast und dann war da eine Aero-Hose und ein GT-Rahmen lag da und eine BMX Action aus dem vorigen Monat, ja, dann hast du davor dann oder auf stundenlang hast du dieses Bild. Ich habe jetzt, Ella hat irgendwann mal ein Bild gepostet bei Instapunk, wo er vor so einer Wand steht, auch mit der Aero. Das vergrößere ich 50 Mal.
Ja, und das, aber dieses Gefühl, was wir damals hatten, als du vor diesem Schaufenster standst und dieses, boah, ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so existiert.
Ich glaube auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das, die Zeit ist halt auch schnelllebiger geworden.
Ja, gut, ist auch internationaler, ne? Du hast das Web und so und ist egal, wo jetzt gerade irgendeiner was postet, du hast sofort Zugriff. Damals war das halt so, das war ja so ein bisschen Gateway to Amerika auch so, amerikanischer Sport und so, ne? Und geil.
Ja, ja.
Und Kalifornien. Und das sind ja alles Emotionen, die in dem Moment, wo du so eine Aero-Hose im Schaufenster siehst, mit reinkommen.
Ja.
Und das kriegst du halt heute gar nicht mehr.
Früher war alles geil aus Amerika, musst du ehrlich sein.
Ich meine, für uns war es damals geil, dass es kein Internet gab.
Ja.
Und für uns ist es jetzt aber geil, dass es Internet gibt. Weil so haben wir uns alle gefunden.
Ja.
Also wir würden jetzt, glaube ich, nicht hier sitzen.
Nee.
Wenn der Veteranencup irgendwie, ich meine, der Veteranencup ist ja auch so groß geworden, weil alle jetzt wissen, wo sie irgendwie hingehen müssen. Und auch jetzt, weißt du, jetzt gebe ich Henry Pavlak ein und kann dich über Facebook finden und schreibe dir eine Nachricht, wenn ich Bock habe oder so.
War das jetzt eigentlich so der Key? Also, weil du hast jetzt gesagt, Veteranencup, switchen wir jetzt dahin rüber? Oder?
Ja, habe ich super gemacht.
Das war
jetzt
Übergang.
Darfst du nochmal deine Frage stellen, ich habe die schon wieder vergessen. Ich bin ja alt.
Nein, du kannst die auch gerne. Aber ich habe den dieses Jahr versäumt. Normalerweise ist das so für mich das BMX-Highlight des Jahres. Und wollte einfach mal so ein bisschen Stimmen sammeln, wie es war, weil es muss ja richtig geil gewesen sein. Also, kann ich mir nur vorstellen. 70 Leute oder 74 Teilnehmer, wow.
Also, mir hat er wieder, wie jedes Jahr, eigentlich wirklich sehr gut gefallen. Ja, 70 Leute, ich bin dieses Jahr auch mitgefahren. Ich hatte Ralf eigentlich versprochen, ich werde dieses Jahr 58. Ich habe gesagt, du pass auf, wenn ich 60 werde, fahre ich noch einmal einen Veteranencup und dann ist aber Schluss. Ja, dann steige ich auch nie wieder aufs Fahrrad. Ich frage mich nicht, aus irgendwelchen Gründen zu Hause ist in mir hochgekommen, habe ich gesagt, Mensch, die Klamotten hast du ja noch hier, GHP-Klamotten und alles.
Geil.
Hast bloß kein Fahrrad. Ja, ich habe ein 20 Zoll neues GHP, aber damit möchte ich nicht fahren. Ich wollte ja in der Altersklasse fahren, also in der
Uli-Klasse.
Genau, und habe das dann dem Moritz gesagt und gesagt, du, ich habe hier nur ein Redline, wenn du, also am Fahrrad wird das auf alle Fälle nicht scheitern. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, also ich fahre viel Rennrad und so, ich mache viel Sport, aber eben nicht BMX, habe ich 11 Jahre nicht gemacht. Und da haben wir gesagt, pass mal auf, dann machen wir das so, dann komme ich da rüber und nimm mir dein Fahrrad und guck mal, wenn ich mich wohlfühle, dann fahre ich das Rennen mit. Wenn ich jetzt gleich sage, das geht nicht, ja, und dann lief das eigentlich ganz gut und hat auch Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, dafür, dass ich dann mit mir Linienrad fahre und so lange nicht auf dem BMX-Rad gesessen hat, hat es wirklich Spaß gemacht. War auch relativ sicher mit allem, bis ins Halbfinale. Ich habe ja noch nicht mal gedacht, dass ich überhaupt über die Vorläufe komme. Ja, also ich habe gedacht, Mensch, die fahren ja alle, weil eigentlich fährt ja jeder mal davor vom Fahrrad oder ist wenigstens sein Fahrrad. Mhm. Ja, hat Spaß gemacht. Rennen war auch gut organisiert wieder. Pause.
Diesmal hattest du genug Pause, ja.
Ich hatte, ja,
also... Ja, beim letzten Mal war es ja das Problem mit der Bundesliga gewesen. Ne?
Also dieses Jahr war für mich, ich hätte auch, also ich habe ja, war ja Sport für mich, weil die Pause könnte auch kürzer gewesen sein, aber war so vom Dings ja, weil du am Starthügel hatten ja diese Zelt mit den Stühlen oder wurde, dann hast du dich unterhalten danach noch mit den anderen Jungs und das war schön. Ja. Auch so, also dieser Vorstart, ja, dass du dich dann unterhalten hast mit allen, Uwe Raab habe ich auch wieder getroffen, habe ich mich auch gefreut und viele gesprochen mit dem. Das macht das eigentlich für mich mehr aus. Also dieses, ich habe ja da null Leistungsanspruch bei diesem Veteranencup und dieses so ein Plate holen oder was, das ist für mich vollkommen uninteressant. Ich wollte eigentlich hin und Spaß haben, gute Unterhaltung haben, lustige Zeit haben, eine gute Zeit, wie ich immer sage. Mhm. Und die hast du da wirklich gehabt.
Ja.
Gut, so ein bisschen Ehrgeiz hat ja jeder für sich selbst. Also ich sage mir immer so, ich will mein Bestes geben, aber halt nicht übertrieben.
Genau.
Also ich wusste, auch heil nach Hause kommen.
Ich wusste, ich habe genug Konditionen, um viel auf der letzten Gerade noch zu kriegen. Das habe ich auch gemacht. Ja, und dann ist der Plan auf Erden.
Und der Eddie, ist der mit dir gefahren auch?
Der Eddie, der war auch bei mir in der Klasse.
Aber ist der mit dir auch aus? Der ist ja auch
Ja, genau, der ist gefahren. Ich bin bei dem im Auto mitgefahren.
Also du bist hier jetzt wieder gefahren und er auch zum ersten Mal.
Ja,
und wie zwar, ist er da drauf gekommen? Dass
und zwar habe ich Eddie, wir haben guten Kontakt, wir treffen uns auch regelmäßig. Und zwar war er letztes Jahr schon mit und hat auch gesagt, Mensch, wenn du nächstes Jahr, wenn du zeitig hinhaut, können wir wieder zusammenfahren. Mhm. Und dann irgendwann im Gespräch mit ihm habe ich gesagt, du Eddie, ich fahre da, glaube ich. Ich habe Bock zu fahren. Mhm. Meinte, Mann, habe ich auch Bock und so und hin und her. Und bei mir um die Ecke wohnt, habe ich jetzt auch erst erfahren, irgendein Sammler, der hat irgendwie 20 Räder oder was. Unter anderem ein Vector, Komplettbike. Und Eddie ist irgendwann mal ein Vector gefahren und hat gesagt, ey, ich möchte so gerne wieder einen Vector haben. Und da hat der Typ zu mir gesagt, pass mal auf, ich leide den für den Veteranencup. Hier hast du ein Jersey dazu, einen Helm hast du und glaube ich auch noch dazu. Wenn du willst, fährst du mit. Und dann hat Eddie gesagt, Mensch, dann fahr ich auch mit Henry. Mhm. Und der hat sich aber leider aufgeraucht, weil wir hatten eigentlich die Vereinbarung. Ich habe gesagt, du pass mal auf, wir fahren hier so ein bisschen. Und so, und irgendwann war ich dann fertig mit Training, habe mich hingesetzt. Und ja, ich springe jetzt den Table auf der zweiten Gerade, den ersten. Naja, da hat er sich dann, ich glaube, Schulter, Eckgelenk, Rippen und er ist dann noch weitergefahren. Der sah auch aus im Hotel, wir hatten ein Hotelzimmer zusammen, der sah auch aus wie Teller bunter Knete, ja. Mhm. Ist dann aber trotzdem mitgerollt. Ja.
Aber Schulter, Eckgelenk, Sprengung oder?
Ich kann es dir später vorlesen, was er mir geschickt hat. Das ist eine Liste, die nicht enden will, aber Eddie ist ja sehr schmerzfrei da.
Ja, aber zu ihm passt es, ne? Ich meine, er ist ja früher auch so gefahren.
Ja, genau.
Ne?
Genau, also das hat so richtig, ich hab schon gesagt, ich springe nicht. Ja, und dann so, wenn nicht, musst du nach Hause fahren. Ja, und dann erst hat er gedacht, ich muss nach Hause fahren mit seinem Auto, aber er hat es dann hingekriegt. Hat aber Schmerzen gehabt. Ja. Auch nachts hast du schon gemerkt, dann war hier irgendwo Pizza gewesen am Rand und so. Und,
der Typ, der das Vector hatte,
Da
hat sich schon auch gefreut, oder?
Nee, pass mal, der hat ja zu Eddie gesagt, so pass mal auf, Summe X kannst du das kaufen, wenn du möchtest, musst du aber nicht.
Ja.
Ja, ja, Summe X, Eddie war dann so angefixt gewesen, dass er ihm das Rad abgekauft hat. Cool. Also ist jetzt Eddie sein Rad.
Ja, cool.
Ja. Aber der hat auch gleich im Voraus gesagt, auch wenn du hinfällst oder egal was passiert, das ist dann halt so, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Der war entspannt.
Da gibt es ja andere, ne?
Ja, die tragen das Fahrrad, damit kein Sand an der Reifen kommt.
Nee.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich finde das auch cool, wenn es gibt ja irgendwie viele Sachen. Das ist wie beim Hip-Hop, irgendwie der eine macht DJ, der andere ist. Ja. Und hier gibt es irgendwie die Leute, die ausstellen und die Leute, die nur durch die Stadt fahren und die Leute, die noch auf die Strecke gehen. Und,
ja, also für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand. So, also ich würde so vom Sammeln her alles, kann ich das nicht verstehen, aber wenn die da Bock drauf haben, dann ist das natürlich deren Sache und wenn die sich da so mit einbringen und aufgehen, sind ja immer schöne Räder da beim Veteranencup. Du kannst ja sagen, was du willst, da sind ja Die sahen ja in der 80er noch nicht mal so schön aus, wie sie jetzt aussehen.
Und meinst du, der Eddie ist nächstes Jahr wieder dabei oder hat er jetzt die Schnauze
voll? Nee, der ist dabei.
Der fährt wieder?
Also wenn es zeitlich bei ihm terminmäßig passt, okay, ja, dann ist der hundertprozentig, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, ist der dabei.
Okay, ich meine, jetzt waren 74 Anmeldungen gewesen.
Ja.
Ne? Der Stefan war nicht da.
Der Markus,
75,
der
war nicht da. 76, du 77, 78.
Zählst du ja denn 1074 oder nicht? Hast du dich angemeldet?
Nein, ich habe mich nicht angemeldet.
Also mit dir sind wir 78 jetzt schon.
78 plus die drei Stuttgarter, der Danilo und ist mit zwei noch im Urlaub gewesen. Bei
80.
Dann sind wir bei über 80. Also müssen wir jetzt die 100 anpeilen, oder?
Na, meinetwegen.
Ich meine, das ist ja immer so eine Sache. Wir müssen ja auch Leute überreden, ne? Also, oder davon in Kenntnis setzen, ne? Wie sieht es denn bei dir in Berlin aus? Gibt es da noch Leute, wo du sagst so...
Ja? Also na, ich hatte Müller und Elle, ich glaube, für die ist das nicht mehr zu fahren.
Ja.
Und ansonsten kenne ich eigentlich auch keinen.
Nee.
Der so, hier der Rodney, der noch mit bei war, der hat einen Skyway von früher noch. Mhm. Ja, der ist auch ein cooler Typ. Der würde auch mitfahren. Also der fährt garantiert auch mit, wenn Eddie und ich
mitfahren. Ja, siehst du, da sind wir schon einer
mit. Also, aber ansonsten ist das, habe ich auch wenig Kontakt. So, wir haben so einen kleinen Kreis.
Mhm.
Wo wir uns auch in unregelmäßigen Abständen immer mal zum Burger treffen. Ja. Das ist so diese Wegstraßenklicke von früher.
Genau, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Also ich finde es voll cool irgendwie, dass also du, der Elle und der Carsten, habt ihr ein enges Verhältnis und ihr trefft euch immer noch. Ne? Das ist wie der alte Mann hier links neben mir, der Stefan mit dem Markus Stöckel und dem Aki.
Markus und so, ja, ist ja alles während der Pandemie alles wieder so zusammengekommen.
Ja.
Man war wieder Appetit da und Bock.
Ich
und das fand ich irgendwie geil.
Ja, ich hatte so mit Elle haben wir auch so die aus den Augen verloren und dann, als ich wieder angefangen habe, habe ich gesagt, ey du, mit diesem Serial Warriors, das ist so ein Indianer auf dem Rad, irgendwie so ein Krieger, du musst mir mal da mal so ein Logo machen oder was. Und so bin ich wieder zu Elle gekommen und irgendwie hatte ich auch irgendwas mit dem Körper oder was. Bin dann zum Müller gekommen, in die Praxis.
Ja, ja.
Und so sind wir drei dann irgendwie wieder zusammengekommen und treffen uns jetzt immer zum, die Bänen haben es natürlich nur besser, die wohnen viel näher zusammen, also das ist noch schneller möglich, treffen uns beim Jugo immer und es ist eine schöne Zeit, wie gesagt, mit Elle, den kenne ich ja.
Letztens war der Schrotti auch bei euch, ne?
Stimmt, Schrotti war dabei, der war da, der war in Berlin, aber der war... Ab Januar, irgendwann, der war mit bei gewesen. Aber schöne Zeit immer, wenn du so Leute von früher kennst. Ich meine, das ist ja, überleg dir mal, von Anfang der 80er, sowas gibt es ja, glaube ich, heute ja nicht mehr. Dass du so lange Freunde über so lang und selbst wenn du dich mal aus den Augen verlierst, ich meine, das ist ja die Sache. Du bist ja, jeder ist erwachsen, hat eine Familie, Kinder, Dings. Du kannst dich ja nicht wie früher fünfmal die Woche treffen, sondern triffst dich halt dann irgendwie alle drei Wochen, vier Wochen, vielleicht mal alle zwei Monate. Und dann ist es aber so, du siehst dich und es ist so, wie wir sind beim letzten Mal stehen geblieben. Nicht noch so ein Aufwärmen wieder und sondern du bist gleich wieder voll im Thema und freust dich, den anderen zu sehen, ja, ohne Berührungsängste oder so, also ohne so eine Anlaufschwierigkeiten.
Ja, und nochmal zurückzukommen mit den, dass wir 100 Leute bekommen. Ich meine, wir müssen auch noch den Balint zum Beispiel.
Will ja keine alten Kamellen irgendwie, aber ich glaube, es ist einfach schön zu sehen, dass dieser Appetit und dieser Bock auf BMX und auf Oldschool BMX da ist und dass es immer mehr Interessenten gibt, die da wieder fahren und so, aber es ist natürlich eben sein Ding. Ich muss, glaube ich, echt einfach sagen, dass ich erstens sage, ich finde geil, dass es den gibt. Ich finde es auch geil, dass der Mauritz das immer wieder auf die Beine stellt und ich glaube, wir müssen auch mal einen riesen Dank aussprechen an den BMX-Verein Weiterstadt, wie sie immer wieder, ich meine, wir waren in der Vorbereitung, also die Bahn so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Unkraut gezupft und so, habe ich
das für sagt euch. Das sagt er jetzt so, weil er jetzt im Vorstand ist, ne?
Ach Quatsch, das habe ich gemacht.
Auf, du.
Ach, ja? Das habe ich gemacht. Vorstand, ja, wow. Vorstand. Geiler Titel, ey.
Nein,
aber es ist wirklich so, also dass ich einfach sage, die Jungs und Mädels, also auch die Familien da, die geben mir alle irgendwie alles, damit diese Veranstaltung da auch stattfindet und das finde ich halt einfach geil, dass das so funktioniert. Ja. Weil da kriegt ja keiner Kohle für. Also muss man auch einfach.
Nee, also ohne diese ehrenamtlichen Helfer und diese Verrückten im Endeffekt würde sich das, also das würde gar nicht klappen.
Ja.
Das würde überhaupt nicht hinhauen.
Deswegen, ich fände es voll geil, wenn wir 100 werden.
Klar. Muss ja immer ja, Ziele aber irgendwie haben.
Ich meine, wenn, es wäre schon mal schön, wenn wir jetzt 80 hätten.
Ja. Ja.
Wenn du jetzt gleich von 74 auf 100, nein, dann hast du dann irgendwie, dann ist da der Abbruch dann so. Ich meine, ja, das letzte Mal waren es irgendwie, was war es, über 50 60. oder über 60 ja, und jetzt 60, haben wir über, ne? über 70.
Ja.
Ich meine, wenn wir jedes Jahr eine Steigung über 10 Jahre, ja, über 10 Fahrer haben, wäre es das schon mal geil.
Ja, ja, klar.
Ja.
Es wird ja auch immer cooler und so. Ich meine, wir hatten jetzt auch die Hall of Fame.
Ja.
Die war ja auch gut.
Also ich fand den Rahmen fand ich gut in diesem Saal. Der ja, war wirklich schön. Es war auch, ich hatte das auch dem Mauritz gesagt, dass das die letzten Male zu spät angefangen hat. Ja, weil wenn du den ganzen Tag irgendwie auf der Strecke bist und vielleicht noch fährst und alles sowas und die das dann irgendwie so spät erst starten und dann erst diese Fahrräder durchkommen und dann ja, dieses Blablabla.
Aber das war
wieder... Das war besser als letztes Mal, weil letztes Mal waren wir irgendwie, wo wir noch im Zelt waren, ich glaube, da waren wir um 11 oder irgendwie was fertig.
Ja.
Ja, also das war dann so, und dann hast du diese Unruhe dann auch in diesem Zelt mit drin. Das ging diesmal, weil alles vorne drapiert war. Also ich fand es diesmal wirklich gut, mit den Videos war es gut, mit den Bildern waren gut, mit der Präsentation war das gut gewesen. Also ich finde, das ist jedes Jahr. Und hier Thomas Fritscher macht das natürlich toll, wa?
Ja.
Also der macht das, der sagt zwar, der ist aufgeregt, aber der spricht, als ob er noch nie was anderes gemacht hat. Ja, also der macht das Ding so souverän, zieht er das Ding da durch. Also es ist wirklich, wirklich toll. Ich meine, man muss ja wirklich auch mal Hochachtung sagen für die das auch machen, die sich da vorne hinstellen. Mhm. Wenn du jetzt nicht wirklich jemand bist, der vor vielen Menschen spricht. Sonst normal im Job bist ja, du da bei so einer mhm, Veranstaltung und musst dann plötzlich da vom Leder ledern und die Leute unterhalten.
Mhm.
Ja? Ich meine, gibt ja auch manche Sachen da, die vorgetragen worden sind, die waren todlangweilig. Ja? Wenn du dann sowas hast, als Sprecher wird es ja immer schlimmer, wa?
Mhm. Ja. Ich meine, so vom ist halt nicht jeder ein Stefan Prantl, der dann singt.
Nee, das Gott sei Dank.
Ja. Auch, sonst, ja. Du aber hast
sonst,
gesagt.
Aber sonst, ja, aber sonst wäre es ja auch normal. Stell mal vor, ja, jeder würde singen, dann wäre es ja, ja, ja nicht mehr Besonderes.
Ja.
Ja, also Hall of Fame, ich finde, das ist eine gute Bereicherung für den Veteranencup auch. Ja. Und das ist eigentlich auch überfällig gewesen. Also ich im Freestyle-Bereich kenne ich mich natürlich nicht so aus, aber im Race-Bereich haben wir ein Repertoire, was für mich erstmal über Jahre unendlich ist. Ja, wir haben so viele Fahrer, die auch in Vergessenheit geraten sind. Und Uli Maurer, ja, ein Früchtel. Ja, da gibt es so viele Fahrer, die es wirklich noch hinten dran sind, die man vergessen hat. Brutal.
Hm.
Ja, also das geht, glaube ich, nicht aus.
Ja. Jetzt sind wir auch schon fast irgendwie...
Oh, wir haben sicher noch.
...am Ende angekommen. Wenn du noch was... Also ich weiß genau, in dir... schlummern noch ganz viele Geschichten.
Ja.
Ja, und das ist immer so eine Sache. Ich meine, wenn der Elle hier wäre jetzt,
ja,
hundertprozentig 2 Stunden.
Ja, na, wir sind ja jetzt auch schon 1,5, war knapp, 1,20.
Aber ich frage dich jetzt mal was. Du hast ja irgendwie gesagt, international ist nicht, war nie so dein Ding.
Mhm.
Würdest du jetzt heute trotzdem irgendwie so in Betracht ziehen, Frogtown oder Le Bomb oder so zu fahren?
Nee. Weil da ist mir der Aufwand zu groß, hinzufahren. Und ich sag mal, wenn ich mir die Zeit ans Bein binde und auch das Geld ans Bein, da fahre ich lieber zur Village und mache 10 Tage Venice Beach Urlaub mit dem.
Ja,
ja, sag ich, also das bringt mir mehr, als ob ich da irgendwo in der Wüste stehe oder im Desert, sag ich mal.
Hm.
Das ist, also für mich ist der Veteranencup ist top,
hm,
ja, muss ich wirklich sagen. Einmal im Jahr.
Ja, ist auch vom Aufwand, also Preis-Leistung ist es halt irgendwie...
Ja,
das Ding ist ja auch, das Ding ist, ich würde schon gerne irgendwie bei Bombt hingehen, aber es ist halt einfach weit. Ne?
Ja.
Und du kannst halt nicht einfach mal schnell hinfahren und wenn es kacke ist, wieder zurück oder auch wenn es gut ist, hast du, musst du trotzdem irgendwie...
Für mich ist es eher, wenn wir das gemeinsam planen und so einen Roadtrip machen, dann ist es ja auch der Roadtrip an
ja,
sich. Ne? Mit den
ja,
Bikes und dann fährst du wieder wie früher... suchst dir Spots aus, wo du dann hältst, suchst dir auch mal einen Beach aus, wo du vielleicht mal versuchst, Wellen zu reiten und dann können wir uns ja vom Chris zeigen lassen, wie es geht.
Mhm.
Keine Ahnung, aber weißt du, so einfach mal so ein bisschen wie früher unbeschwert so eine Woche mit den Jungs verbringen, das kann ich mir gut vorstellen.
Mhm.
So gezielt dahin fahren, irgendwie diese 10 Stunden, 8 Stunden, was ist das denn?
Ja, Berlin muss ich ja nicht fragen.
Um dann ja, da mal kurz zu fahren, weißt du, also ist so, weiß ich nicht. Also das wäre es nicht. Also wenn wäre es schon eher so, wie du schon gesagt hast, dann mache ich lieber eine Woche Urlaub, dann lass lieber eine Woche Urlaub machen.
Also ich glaube, dass...
Und das verbinden, weißt du?
Dass dieses... wir hatten es ja vorhin kurz im Gespräch, dass diese Zeit damals bei mir in Berlin auch, dass so viele, der Jan Klostermann, Roman Wenskowski, der Thomas Falter, dieses Besuchen damals, was es auch alles war und diese Zeit mit den Jungs, wenn du das zusammen hattest früher, dann das kannst du heute auch, wenn du irgendwo hinfährst, das hast du gar nicht mehr so. Ja, mit den Bikes, mit allen, dann hat der Rückenschmerzen und der hat das, weil er dann irgendwo pennt oder irgendwas ist nicht richtig oder so. Und diese gemeinsamen Buddy-Zeiten, die es so früher gab, die kriegst du nicht mehr rein. Ja, dann hast du lieber so einen Urlaub am Strand, wo du mit dem Bike eben am Venice Beach lang fährst oder Huntington Beach oder was, setzt du hin, isst einen Burger oder so. Mhm. Aber so ein, ich weiß auch gar nicht, ob mich so andere Events da interessieren. Ich gehe eigentlich auf diesen Veteranencup oder hauptsächlich fahre ich zu diesem Veteranencup, weil ich Leute sehen will, die ich lange nicht gesehen habe, mit denen ich mich unterhalten möchte. Ja. Mhm. Letztes Jahr, wo das Rennen war, habe ich ja weder bei der Bundesliga noch beim Veteranencup zugeguckt. Hat mich ja nicht interessiert, weil ich die Unterhaltung eigentlich viel besser finde.
Deswegen kommst du jetzt auch freitags, damit du schon...
Genau. Ja. Das habe ich ja bei diesen anderen Veranstaltungen gar nicht, weil ich kenne.
Ja.
Und ob ich da irgendeinen Pro von damals sehe, der interessiert mich auch wirklich gar nicht, weil mir der Aufwand viel zu groß ist. Die Rennen interessieren mich gar nicht. Hm. Also das ist auf der Bucketlist gar nicht drauf. Hm. Ja, also das ist...
Mir hätte es halt letztes Jahr gepasst, weil ich meinen Sohn da besucht habe. So Frogtown-mäßig, aber da wurde es ja abgesagt. Aber das war ja der einzige Grund, das mal zu sehen und da dann einfach, wenn du schon mal da bist, mitzufahren. Ja, klar. Ansonsten.
Ich meine, es ist natürlich schon was anderes, auch wenn du, einer der größten BMXer damals ist dein Freund. Dann hast du natürlich auch schon mal das von deiner, weißt du? Für andere Leute ist es natürlich so, wenn sie Greg Hill sehen, so wow.
Ja.
Aber es ist doch schön, am Ende sind das alles irgendwie einfach Menschen, weißt du? Und das finde ich halt ganz cool, dass die eben nicht auf diesem, ich sag mal, hohen Ross, was sie irgendwann mal, oder dieses Star-Gefüge irgendwie hängen geblieben sind, sondern dass die verstehen, hey, das war vor 40 Jahren und heute bin ich halt irgendwie so, bin ich halt, wer ich bin.
Genau, und genau so ist er ja auch. Er hat gesagt, was vor 40 Jahren ist, deswegen geht er ja ungern auf so eine Treffen, weil, habe ich davon erzählt, dann wird irgendwie gefragt, Mensch, was hast du da für eine Übersetzung gefahren? Was hast du für eine Gabe gefahren? Und er, ich bin eigentlich hier, um mich ein bisschen zu unterhalten. Das interessiert mich die Scheiße, was ich vor 30 Jahren für eine Übersetzung gefahren habe.
Also, weiß ich selber gar nicht.
Ja. Und also mir geht dieses Freundschaftliche und dieses Quatschen, du hast ja wenig Zeit sonst im Jahr, dich mit jemandem so zu treffen, absolut, weil du bist ja überall verstreut in Deutschland.
Und du weißt da auch immer, das sind die Leute, die haben die gleichen Interessen.
Ja.
Und wie du schon vorher gesagt hast, ne, es gibt die Sammler und es gibt die Fahrer und so. Und da sieht man vielleicht nicht mehr auf Augenhöhe.
Ja.
Aber ganz ehrlich, am Ende ist da trotzdem der gegenseitige Respekt, weil hey, der findet BMX geil in einer anderen Art und Form und ich finde BMX geil.
Ja.
Und insofern, ne, also da ist ja nicht irgendwie so, dass ich sage so, ey.
Nee, das ist, wie gesagt, manche sind da am Herzen geblieben, mit denen, die siehst du wirklich gerne noch. Ja, manche siehst du hier, mit Uli Maurer habe ich mich auch mal gut verstanden früher. Ja, wenn der war vor Jahren irgendwann mal da, freust du dich, wenn der auch
der
wieder...
Der ist auch Hatsch gefahren, ne?
Genau, der ist auch Hatsch gefahren. Wenn du dazu, da freust du dich, wenn du den siehst, ja, und dann gibt es andere, da freust du dich halt mehr oder so.
Ja.
Ja, ja, das ist dann so BMX-mäßig.
Ja, ich finde es bei dir halt krass, weil normalerweise stellen wir immer so die Frage, ne? Also gerade bei den Oldschoolern so, hey, vergleich mal das New School mit dem Oldschool. Aber du warst ja mittendrin.
Ja.
Und du bist ja sogar Clickies und so gefahren. Ja. Also frage ich jetzt trotzdem einfach mal, vergleich doch mal die beiden Sportarten. Was siehst du da als Pro, Contra und anders?
Also Pro sehe ich, hat man von auch schon mal kurz, ist halt die Entwicklung der Technik, der Rahmen, dieses ganze Materialzeug, ja, was schon wirklich... Diese Carbon-Zeug und alles, das ist schon bitter. Also kostet natürlich auch Geld drum und dran.
Früher hat es aber auch Geld gekostet.
Ja,
ne?
Aber ich meine, heute kostet irgendwie ein Carbon-Rahmen irgendwie 1500 oder was. Mhm. Wenn du das jetzt umrechnest auf D-Mark, hast du bei 3. Also das ist schon Wahnsinn. Strecken fand ich damals besser. Ja, muss ich wirklich sagen. Habe ich auch in Amerika gesehen. Die haben ja so ein Soltec, so ein Zeug, was über die Bahn kommt. Was so das, also das scheint so, das ist dann so wasserfest und so alles, da bricht auch nichts ab. Das ist eigentlich wie, da brauchst du keine Kurven asphaltieren oder so. Ist trotzdem fest, kann nichts runterbrechen. Und
ja, der Markus hat das irgendwie erzählt, das ist anscheinend, haben die das entwickelt für irgendwie so Flugfelder.
Richtig,
oder so, ne?
genau. Und das ist Soltec-Kessel und das machst du so rüber und das musst du dann abhärten und dann schimmert das so ein bisschen glänzend oder was, aber kann eben nichts passieren. Und also die Bahn fand ich damals besser auf alle Fälle. Ja. Die,
du musst es halt mehr treten auch, muss man auch dazu
ja,
sagen.
Ja, es ist ja ein Sport. Ja.
Also
ja.
Ist ja, heute ist halt mehr Pushen.
Dann. Genau. Material ist besser geworden, Klamotten sind furchtbar geworden. Ja. Mhm. Alle, jegliche Art von Klamotten, die du heute hast, sehen für mich einfach... Wenn, wie gesagt, früher hast du jemanden am Gatter gesehen, hast gleich, ach Mensch, guck mal, das ist der oder der oder der. Also du hast alle auseinandergehalten. Mhm. Ja. Heute mal abgesehen davon, dass du das nicht an den Jerseys siehst, siehst du an den Plates auch nicht, die sind dann zu klein. Ja.
Ja.
Ja, und die Community weiß ich nicht, wie die. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute so eine Freundschaften gibt, dass du, wie gesagt, sagst, dass ein Thomas Falter für 4 Wochen nach Berlin kommt und du 4 Wochen abhängst und trainierst, obwohl der in derselben Klasse fährt wie du, mhm. ja, oder ein Jan Klostermann, dass die in den Sommerferien, in den Herbstferien kommen oder was und dann trainierst du, hängst zusammen ab, machst und tust. Und die Freundschaft von denen wird sich dann natürlich erst zeigen, wenn die aus dem Sport raus sind. Aber bei uns halt eine Freundschaft, weil immer noch existiert und sich weiterentwickelt hat und alles. Also das hat der Sport. Und ich finde, mir kann auch jemand sagen, was er will, der Lifestyle von früher mit BMX, mit dem Lifestyle von heute, also hat nichts
du hast
zu tun.
Du hast dann mit deinem Bike irgendwie auch alles gemacht.
Ja.
Du bist überall auch hingefahren.
Genau, wie gesagt, in Berlin, wenn wir wohin wollten, da hast du eine Tasche gehabt, hast du einen Helm. Helm hast du ja zwar bei gehabt, aber hast du ja nie getragen, weil er konnte ja zerkratzen. Ja? Der lag dann immer in der Tasche weiter. Und dann bist du immer mit dem Fahrrad überall hingefahren, bei Wind und Wetter.
Ja. Also heute bei Rennen hat jeder irgendwie sein Zelt oder seinen Camper und grillt da für sich. Und
Das ist schon, aber also ich, jetzt einfach mal von der sportlichen Seite her, finde ich, dazu zu gucken, bin ich schon manchmal ziemlich geflasht über den Speed und die Technik, die sie heute haben, ne, und wie so die Gewinne so drüber gehen, da bin ich schon so, ey, Respekt. Den Lifestyle, da bin ich 100% bei dir, der ist einfach nicht vorhanden. Ne? Da sage ich einfach so, ey, stylisch, ob das die Klamotten sind oder sonst irgendwas, sehe ich da gerade leider gar nicht. Aber das ist auch,
ja,
das sehe ich mit meinen, ich finde, bin ja auch 68er Baujahr, mit meinen 57-jährigen Augen, mit meinen 57-jährigen Erfahrungen, dann denke ich so, na,
ist nicht so. Ich finde, das Schlimmste ist immer, wenn sie dann fertig sind mit dem Rennen und dann auf ihr Bike steigen und die Sattelstütze so weit rausmachen.
Das habe ich auch gemacht zum Ausfahren, macht doch Sinn.
Dann auf der Rolle noch ausfahren,
Aber weil du sagst, dass das, wenn du so ein Rennen siehst, ja, das ist vielleicht spektakulär, aber wenn du so ein Rennen jetzt 10 Minuten siehst, dann ist das nicht mehr spektakulär wie früher. Weil du hast du siehst die Technik, das ist zwar, sieht top aus, die Leute fahren wirklich top, ja, aber die Spannung, so wie es früher ging, die ist für mich vollkommen verloren gegangen. Ja. Und wenn du beim Supercross-Rennen zuguckst, wie sie dann zum Teil wie an so einer Perlenkette fahren, weil sie so viel mit der Hügel zu tun haben.
Und das ist scheiß gefährlich halt, ne?
Ja. Außerdem, also für mich macht der Sport in Hinsicht von dem, was passiert oder schon passiert ist von Querschnittlähmung und alles drumherum und sich zerschossen haben, dass zum Beispiel, wir hatten ja vorhin das Thema, wie viel Pros können denn heutzutage von diesem Sport wirklich leben? Ich bin jetzt sogar so weit, dass wir eine Handvoll haben, die wirklich davon leben. Ja, und der Rest zerschießt sich. Und was machen sie im Alter? Ich meine, das wisst ihr ja selber. Die Schmerzen kommen ja dann, wenn du 68er Baujahr bist, wie wir. Ja, das kommt dann.
Ja gut, muss sagen, also ich glaube, es gibt ja ein paar Pros von früher, die haben dann irgendwie auch ihre Firmen gehabt und so. Ich glaube, die können schon mehr davon profitieren. Aber so die anderen, das war halt so.
Thompson ist Sheriff gewesen.
Der war Sheriff, ja. Genau. Der war Sheriff. Tobi Henderson hat ja Box.
Genau.
Der hat das aber, da waren wir auch drüben, als wir in Amerika waren, den haben wir besucht da und haben, also der hat das toll aufgezogen. Also der ist wirklich von allem drum und dran, diese Boxmarke da, die ist wirklich cool.
Ja.
Also das ist ein richtiger Geschäftsmann. Ja, da kriegst du auch gerade, wir haben gefragt hier Sponsoring und so, ja, hier kriegt er einen halben Preis oder billig, der lässt er sich nicht mit sich falschen, wa? Der ist bitter.
Aber da hat ja auch die BMX Action, ne? Also die Rechte dafür und so. Ne? Der Stefan war ja mal in Kontakt mit ihm.
Einfach nur, weil wir das Logo nutzen wollten und so. Und dann war der aber völlig easy damit. Und da fand ich ihn schon irgendwie, also erstens mal, dass er überhaupt reagiert hat. Hätte er auch sagen können, das ist mich wie ein Loch im Kopf. Und ich schreibe einfach no.
Ja.
Aber hat dann einfach so, hey, schick mal, was ihr da so habt. Und da, ich fand den extrem zuvorkommend und nett.
Stefan, schlapp dein Telefon.
Das sind
ach, der Franz, DHP.
Ja.
Chris. Warte. Chris, wir sind im Podcast. Also er ist raus.
Das ist auch so ein Ding mit den Printmedien, wa? Gibt es heute auch nicht mehr. Früher eine Zeitung hast du angeguckt, wo ich mir meine Arme geprellt habe in München damals. Da habe ich eine BMX Action von 83 irgendwas gehabt. Ich glaube, 82. Hm. Du, die habe ich, glaube ich, 200 Mal gelesen.
Klar, da gehst du ein bisschen in die Pitzel-Ebene.
Ich habe mir das angeguckt und dann Andy Pedersen macht ein Ex-Up. Ich habe das Bild, boah, was hat der am Fahrrad und alles sowas. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und die Zeitung verschlungen. Ich war ja mal so ein Typ, ich habe mir mal die Räder, ich wollte mal gucken, ob die irgendwas Spezielles an den Rädern haben. Gerade so die Pros, weißt du?
Ja, klar.
Haben die irgendwas Special-mäßig oder so? Und dann studierst du ja die Zeitung, das wäre brutal. Ja. Ja, aber ich bin froh, dass ich damals gefahren bin, muss ich wirklich sagen, dass ich das damals auch so mitgekriegt habe, diese Szene mit allem, auch mit Sport. Ich habe ja immer noch sehr guten Kontakt zu Sport und Portsatz von Michael Müllmann. Mhm. Ist auch eine tolle Freundschaft entstanden dadurch. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, und nicht in der heutigen Zeit. Ich glaube, ich bin auch froh, dass meine Kinder das nicht machen, den Sport. Hätte ich viel zu viel Angst. Mhm. Ja, wenn ich sehe, was sich manche aufrauchen und brechen und tun und so, das möchte ich ja nicht.
Ja, das stimmt schon. Scheiß gefährlich. In eigener Sache müssen wir auch noch was sagen. Wir haben unsere Race Jams.
Ja, Mensch, die sind so weit weg. Wenn die nicht so weit weg wären...
Ja, der nächste ist in Holland, ne?
Ja, ist ja noch auch ein Traum.
Da schulde ich dir auch noch einen Flyer, der kommt.
Ja, das ist gut. Der nächste Race Jam ist am 25. Juli in Landgraaf, in Holland.
Holland, ja.
Und danach am 29. August wieder in Weiterstadt. Und danach haben wir noch einen im September.
Aber welche Bahn gibt es denn in Berlin? Also, weil wir können ja schon mal, wir hatten ja immer vor, einmal oben, einmal unten.
Ja, Mellow Park.
Ja.
Aber Mellow Park ist auch gut. Also, ich mische mich da nicht. Ich habe damit, wie gesagt, ich fahre einmal Weiterstadt, Veteranencup und dann reicht es.
Ja. Ist halt auch schwer, irgendwie in Berlin dann nach Berlin zu fahren.
Aber Berlin lohnt sich immer, ne?
Ja. Nicht jeder hat das Glück, irgendwie. Wie der Henry.
Wir können alle beim Handy pennen. 20 Minuten
früher anzukommen im Zug.
Ja, dann mal sehen, wie es zurück ist, wa? Ja. Vor allem buchst du einen Zug, ich buche einen Zug. Und kaum ihr bucht den Zug, hast du einen Tag später, hast du schon, übrigens, ihre Daten haben sich geändert. Sie fahren zwar selbe Zeit los, kommen später an, aber fahren früher weg. Das gibt's doch ja nicht. Also das ist... Das ist dann halt die Deutsche Bahn.
Hat sich auch geändert, ne? Früher pünktlich wie die, hast du ja immer gesagt, pünktlich wie die Bahn. Heute sagst du so, boah.
Ja, aber 20 Minuten früher, das muss man, vor allem bei deiner Anzeige, ich hab das ja nicht verstanden. Ich meine, wann kommst du jetzt an? Hab ich dir geschrieben, ich habe gesagt, du, irgendwie steht hier, aber auf meiner App ist immer noch die gleiche Zeit. Ich verstehe das jetzt ja nicht. Ja. Ja, also das ist, früher war halt alles besser, wa?
Also dann doch.
Früher war alles besser.
Ich habe gesagt, alles anders.
Ich habe auch dem Elle gesagt, so, also, weil in denen ja auch noch irgendwie ganz viele Geschichten irgendwie schlummern, die sie dann doch nicht erzählt haben. Wenn gesagt, ihr könnt gerne irgendwie nochmal vorbeikommen irgendwie und vielleicht kommt er irgendwie zu dritt irgendwie nochmal vorbei.
Ja, können wir gerne machen. Elle hat ja gesagt, er wollte ja eigentlich mitkommen. Ich habe aber zu Elle gesagt, ihr habt ja Elle erlebt. Ich habe gesagt, Elle, wenn du dabei bist, dann kommen wir gar nicht zu Wort.
Ja, genau.
Ja? Aber dann hast du wieder 80-20. Ich meine, wir können den gerne mal nochmal zusammen machen, aber lass mich erstmal versuchen, meine Halbwegsgeschichte zu erzählen und dann kommen wir nochmal her.
Wir kennen diese Dynamik.
Und
wir
dann,
haben das auch in unseren Gruppen.
Dann können wir das gerne machen. Ja, der ist ein herzensguter Mensch. Ja. Also, Elle ist für mich der liebste Mensch, der hat so nichts Böses. Also der ist wirklich vom Dings alles her, ist das sehr ans Herz gewachsen. Und wie gesagt, der war ja wie ein Bruder. Hätte bloß gefehlt, dass er eingezogen ist. Ja, wäre dann auch passiert, wäre auch real.
Ja. Ja, cool.
Ja, können wir gerne machen mal.
Jetzt hast du ja schon alles gesagt, da kann der Elle sich nichts mehr dazusetzen und dann muss der nur noch 20%
jetzt tun sie ja, jetzt können sie ja gegenseitig sich die Geschichten noch...
Ja, es gibt aber viele Sachen, die können wir nicht erzählen.
Ja, das sagt der Elle ja auch. Was, keine Namen.
Nicht, verjähren nicht, oder was?
Nee, das ist...
Keine
das
Namen.
Das können wir nicht erzählen.
Das ist geil, wie ich...
Aber meine Frau hört ja auch zu, aber das ist dann egal.
Hättest du nicht sagen müssen.
Nee, dann würde ich sagen, also wir sehen uns auf jeden Fall beim Veteranencup nächstes Jahr.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, ich hoffe, ne? Es ist ja immer so, also vom Timing her, ich hoffe.
Ja, das Blöde ist halt immer, finde ich, dass, oder was heißt, geht ja wahrscheinlich nicht anders, dass man das nicht frühzeitiger sagen kann. Ja, das war dieses Jahr auch so mit Müllmann im Endeffekt, dass so eine Leute, die viel im Business sind, die müssen das ganz, ganz früh wissen. Ja, und ich meine, wenn ich das jetzt so ein Minimum, ein halbes Jahr mindestens.
Aber da war so, also da muss man wirklich auch so die Organisatoren ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich weiß, dass da so Diskussionen waren zwischen, hey, müssen wir bei der Bundesliga, da müssen wir uns da angliedern oder nicht? Und da gab es da ewig lange irgendwie so hin und her, bis dann endlich die Entscheidung fiel, hey, nee, wir sind losgelöst von der Bundesliga. Und dann kam auch relativ zügig der Termin. Nur dann, das war halt eigentlich das, was aufgehalten hat.
Es ist halt das Problem natürlich.
Es dürfte nichts mehr leichter gehen, glaube ich.
Ja, das schon, glaube ich auch. Also wir werden das irgendwie, glaube ich, früher kommunizieren können. Es war halt auch das Problem, dass wir nicht an einem Tag irgendwie machen, wenn da irgendwo eine Bundesliga ist, weil dann sind die Leute, die bei uns helfen, nicht weg.
Aber ja, der Webstar, der die Zeit macht und alles und diese Ausführung da, der Sydney Webstar, der ist dann eben nicht da.
Genau. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wo ich jetzt irgendwie gemerkt habe, aber es gibt da diese Weltcup-Rennen und da ist ja keine Bundesliga.
Nee, dürfen nicht.
Und es ist ja dann auch keiner irgendwie von uns irgendwie da. Also müsste man es immer an den Tagen machen, wo dieser Weltcup ist. Und dann könnten wir das irgendwie früher kommunizieren, weil die stehen nämlich früher fest.
Ja.
Und die Bundesliga kommt dann immer erst im Januar, Mitte Januar. Und ich glaube, das andere ist schon irgendwie im November, Dezember irgendwie klar.
Genau. Weil die, ich hatte die ja von einem Auto, wurde ja viel über ein BDR oder German Cycling gemeckert.
Ganz kurz, hat noch keiner gemeckert heute über den BDR?
Das haben wir doch auch schon durchgelöst.
Der BDR gibt es ja nicht mehr, gibt der German Cycle.
Ja, aber wir reden ja über damals.
Also ich war ja mal Kommissionsmitglied, ich habe dir mal erzählt, letztes Mal, als ich in Frankfurt angekommen bin, da bin ich im Zug, da haben wir eine Kommissionssitzung gehabt vom BDR damals. Wie gesagt, meckern zwar immer alle, ist auch berechtigt, aber es macht ja sonst keiner. Ja? Wer hat es denn sonst auf die Beine gezogen? Ich meine, dass die hatten wir ja vorhin auch gesagt, viel Scheiße mit den Aufklebern und Radkontrolle und das Theater. Und wir hatten ja, es gab ja mal eine deutsche Meisterschaft, da hatte Uwe Sturm seine Lizenz nicht bei. Da sind wir super klasse gefahren, da wollten die den nicht fahren lassen. Da haben die gesagt, nö, du hast deine Lizenz nicht bei, dann fährst du nicht. Dann haben aber alle Superclass-Fahrer haben gesagt, nee, dann fahren wir alle nicht. Haben wir alle an einem Strang. Dann, und dann haben die, und so, und dann haben sie ihn fahren lassen. Ich meine, es ist ein Ding an sich überhaupt. Ich meine, ich bin ja eingetragener Sportler. Wenn ich sage, ich bin da.
Sondern nachtragen, also was ist denn das für ein Quatsch?
Ja. Ja, und jedenfalls, also ich finde es schon besser, wenn es abgegliedert ist von der Bundesliga, auch ohne German Cycling, weil dann halt das lockerer ist auch alles. Ja, es ist lockerer, diese Bundesliga, die haben ihre eigene Rennserie und dann...
Du, umso mehr finde ich es ja schade, dass ich nicht miterleben konnte diesmal, weil das letzte Mal, also das weiß der Ralf, also der Moritz ja auch, war es dann halt schon, ein Bundesliga-Rennen hatte sich ein bisschen verzögert, dann gab es einen Sturz, weißt du, beim Einfahren hat sich das nochmal verzögert und dann ist halt alles sehr komprimiert auf diese Zeit. Insofern, ich bin da voll bei dir, also lieber ohne das Bundesliga-Rennen und trotzdem bauen auf den Support des Vereins und der Eltern.
Es war ja auch immer so eine Geschichte vom Verein halt, dass gesagt wird, dass ich das nicht rentieren würde, wenn man das irgendwie splittet, aber das halt nicht.
Es ist schon mehr Zeit und Arbeitsaufwand für die Mitglieder, ne? Weil du musst die Bahn.
Der Arbeitsaufwand ist, du hast zweimal irgendwie Arbeit.
Aber, ja, du musst die Bahn zweimal wirklich auf Vordermann bringen, ne? Also musst du ja auch mal so sehen, ja, ist schon so. Musst,
ja, aber man kann es ja im Grunde, kannst du ja sagen, jetzt haben wir 74 Fahrer. Dann kannst du sagen, es würde ja keiner von den Fahrern, wenn es am Finanziellen scheitert, wenn du sagst, du, pass mal auf, wir müssen dann 5er Obolus nehmen, weil wir müssen den RTW bezahlen. Oder wir müssen irgendwie, oder ich meine, da stehen ja Fahrräder für 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro. Ich weiß ja nicht, nehmen die da Standmiete oder was?
Nee.
Ja, nee. Siehst du, ich meine, die machen, wie im Flohmarkt musst du Standmiete bezahlen, würde ich sagen, du, pass mal auf, kostet hier 2 Tage, kostet 20 Euro für jeden Tag einen Zehner. Ja, dann, dass du so deine, dass du diese laufenden Kosten.
Ich glaube, du machst dich gerade extremst unbeliebt, ich sag's dir nur.
Ja, aber es ist, aber nicht für den Verein.
Aber, nee,
das stimmt. Du bist ja Vorsitzender, ich muss mich aber hier beliebt machen.
Ich bin nicht Vorsitzender. Was bin ich, ein Jugendbeirat?
Ach.
Ganz kleine Rolle.
Ja, aber also das passt alles. Also braucht sich keiner Gedanken machen, dass wir nächstes Jahr wieder auf die Idee kommen, mit der Bundesliga es zusammenzumachen.
Ja, cool. Also war wirklich besser.
Ja, nee, fand ich auch. Gibt immer irgendwie ein, zwei Sachen, die man irgendwie noch verbessern kann, aber...
Na, wäre traurig, wenn es nicht so ist, wenn du so perfekt bist. Ich meine, wenn du mal so wie der Hall of Fame, was wir gesagt haben, dass es jedes Jahr ein bisschen besser wird oder sich ein bisschen verändert oder so. Und wenn du merkst, da stimmt es halt nicht, müssen wir ein bisschen regulieren, wieder eine Schrauben drehen, dass wir das besser hinkriegen mit allem, dann ist doch gut.
Ja. Ich bin doch froh, dass es Also ich fand das mit der Kneipe cool und da gab's auch, war auch cool mit Essen und so.
Ja.
Aber stell dir mal vor, das wäre passiert, wenn es hier so heiß gewesen wäre.
Ja.
Da war es ja schon.
Da war es schon, ja.
Es war schon heiß. War, und
wirklich war. Ne? Mhm.
Ja.
Wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht, ich meine, das ist ja ein großer Raum gewesen, ja. Ja, der war wirklich voll.
War voll, ja.
Also das, jetzt überleg dir mal mit dem Zelt, was wäre denn da passiert?
Mhm.
Ja, da hättest du halt zwei Zelte aufbauen müssen. Also dieser Raum, der war so groß. Ich weiß gar nicht, wann wir ankamen, um wie viel Uhr, da waren ja kaum Plätze mehr frei.
Und es war ja noch so gewesen, dass also die 8 von den Stuttgartern draußen gesessen haben im Vorraum von der Gaststätte.
Ja, überleg mal.
Die gar nicht drin waren. Ja.
Ja, also das war schon gut besucht gewesen.
Ja. Müssen anbauen. Wenn wir die 100 voll machen, ne?
Wenn wir die 100 voll machen, genau.
Aber im Zelt wäre es ja auch, also nur weil du Hitze gesagt hast, wenn es warm gewesen wäre, wärst du in dem Zelt auch eingegangen.
Ja.
Ja. Und wobei ich bin auch bei dir, das letzte Mal, also nicht diesmal, sondern das letzte Mal, die Geräuschkulisse mit ansteigendem Abend und immer längeren Vorträgen wird dann halt immer lauter und dann schwer vorne zu folgen. Also es war, das finde ich schon so, also wenn das diesmal besser war, super.
Das wurde letztes Mal, also vor einem Jahr, da wurde halt auch, der Sound war halt auch nicht gut.
Und ich finde,
hat der Jörg See das gemacht.
In dem Zelt ist auch mehr Fluktuation gewesen. Also die Leute sind mehr rein und raus gegangen. Also das war immer so ein Kommen und Gehen. Dann waren, und dann waren die mit ihren Rädern fertig. Dann mussten die, das war diesmal auch besser, weil die Räder vorne waren und nicht erst quer von der Walachei nach vorne durch alle durch. Mhm. Also das war da, sicher gehen die Leute trotzdem rauchen, wenn sie rauchen wollen. Aber so schlimm wie in dem Zelt fand ich, also ich fand, das, die Halle war immer gut
belegt
gewesen.
Das auf jeden Fall.
Sehr gut.
Gut.
Komm mal, wenn ihr keine Fragen mehr habt.
Nee, erstmal nicht.
Gut.
Bis zum nächsten Mal, wenn du hier bist mit Elle und Carsten. Dann fragen wir dich weiter aus. Beziehungsweise ihr befruchtet euch dann selber. Ja. Und auch der Elle, als er dann hier rausgegangen ist, sagt man, oh Mann, da hätten wir auch noch drüber reden müssen eigentlich. Und so,
weißt du, ja, es gibt immer, dir fallen dann viele Geschichten ein. Du hast ja so dein grobes Ding, hast du ja im Kopf.
Ja.
Ja. Aber...
Aber sag mal, dein 20-Zoll GHP, das ist dann schon neue Geometrie?
Ja, das ist neu, das ist von 2015er. Also okay, der letzte, den er rausgebracht hat, da hat er mir nur einen geschickt, in Gelb, und der steht oben auf dem Dachboden zugedeckt.
Und der ist auch so 21er Rohrlänge oben und so, oder?
21,25, also ein langer,
ja
XL
geil.
Oder was. Ja, ja.
Cool.
Ja.
Gut, dann vielen Dank, dass du da warst, dass du den weiten Weg auch gemacht hast aus Berlin. Das ist ja auch nicht irgendwie...
Nee.
Selbstverständlich und so.
Ja. Habe ich gerne gemacht. Offenbar komme ich ohne Hose.
Doch.
Aber ja, hat mir Spaß gemacht.
Super.
Gute Fragen.
Mich hat es auch gefreut, dass du da warst. Ich freue mich auch, dass du beim Veteranencup dabei bist und dass du auch jetzt fährst.
Ja.
Ja, ich finde immer toll, wenn die Leute dann noch kommen und trotzdem irgendwie fahren. Na, ich meine, es ist halt doof, aber. Das ist die letzte Chance für uns, ne?
Ich hatte erst gedacht, Mensch, wenn du jetzt fährst und alles sowas, hast du so wenig Zeit zum Quatschen mit den anderen und so. Aber das war erstmal, weil wir einen Tag davor da waren und dann, wie gesagt, da in dem Vorstart da, wo du dich unterhalten hast.
Das ist alles, auch nochmal genau.
Das war noch eigentlich besser gewesen als alles andere. So.
Ja. Aber es ist das wirklich auch so Gefühl. Mit, also letztes Jahr, als ich da war freitags war echt auch cool, weil dann konntest du mit allen irgendwie nochmal quatschen. Und dann samstags war ja dann schon so ein bisschen Action, dann war es dann weniger. Deswegen ist echt schon irgendwie cool, dass man irgendwie eigentlich schon freitags irgendwie ankommt. Vielleicht sollte man sich da irgendwie noch für Freitagabend irgendwas ausdenken oder so.
Na, wir waren in da, wo...
Ihr wart im Hamm, ne?
Wir waren im Hamm, genau. Und dann haben wir da auch gegessen, wo wir... wo die Hall of Fame war draußen.
Ja, genau.
Und da kam Gerrit Doos kam auch noch an, durch Zufall. Der wollte da auch essen. Der war bei uns am Tisch. Und dann kam Kienzler, kam er auch noch.
Ja.
Und Ralf und Dirk Heinberg. Dirk Heinberg auch zum Beispiel. Auch so ein, gegen den früher gefahren, bin ich auch früher gefahren. Auch ein feiner Mensch war. Mhm. Also wirklich so vom Hochachtung. Ja, gute Unterhaltung mit dem und alles so. Bringt sich auch ein mit in den Veteranencup schon so lange in Hall of Fame. Diese Ehrenamtlichen, ich selber kann es ja nicht verstehen, dass sich jemand über Jahrzehnte da so aufreibt, auch zum Teil mit allem drum und dran. Und am Anfang hat ja Ralf noch, ich habe letztens im Kellerrad gefunden, die Partyteller, wo er aufgemalt hat, die Startnummern.
Hm.
Ja, also mit dem Edding. Muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn. Ja.
Ja, also ein Veteranencup gibt es ja auch. Also war der 32. jetzt, ne?
Ja.
Also 32 Jahre lang. Das ist einfach ein Phänomen. Saugeil.
32 Jahre, muss man sich mal vorstellen.
Ja, wow.
Können die Amerikaner nicht?
Nee, gibt's
nein, das kann sonst keiner in der Welt. Also das hat der Ralf wirklich sehr gut.
Ich finde es auch krass, Leben irgendwie. Ich meine, die Franzosen, die fangen jetzt ja damit an. Den Bomb gibt es jetzt irgendwie zum dritten Mal, glaube ich, oder so. Ja, und die haben auch viele Starter. Also, aber die Holländer irgendwie, die so stark waren, da gibt es gar keine.
Gar nicht, hat Gerrit auch erzählt. Genau. Bei uns läuft gar nichts drüben. Ja. Er hatte irgendwie so eine Veranstaltung, da ist gar nichts passiert. Er hat auch gesagt, also bei uns ist nichts. Wir haben so viel ältere, also Fahrer von früher und erfolgreiche. Ja. Darf man ja nicht vergessen. Ja. Das ist ja eine erfolgreiche Nation. Und da ist das gar nicht, das ist nur Deutschland.
Ja.
Vielleicht liegt es daran, weil Deutschland sonst nicht so erfolgreich ist, dass sie dann eben die Veteranenklasse hochziehen.
Ja, jetzt wo es auch im Fußball nicht klappt, ne?
Ah, wo klappt's schon?
Alright.
Ja, jetzt kommt der Klopp, dann geht's.
Ja.
Ja, gut, danke euch beiden.
Danke Sie.
Angenehme Podcast-Unterhaltung hier.
Ja. Super, hat uns gefreut.
Keine super kritischen Fragen politisch und so. Und
nein.
Ist ja Quatsch.
Okay, dann vielen Dank. Ja?
Danke euch.
Bis dann.
Ciao. Bin Jaun.
Riders Ready. Der Oldschool BMX Podcast.